Radio Tux. The German Needles Radio. The German Needles Radio. Start. Ja, willkommen zu einer neuen Radio Tux Ausgabe. Diesmal haben wir den September und wir haben natürlich wieder spannende Themen für euch vorbereitet. Und mit mir dabei, quasi im virtuellen Mumble-Studio, ist der Robert. Hi, Robert.
Hallo, servus.
Und wir zwei wollen ein wenig dieses Mal über Firewalls reden. Wir haben uns das große Thema Firewall rausgesucht.
Aha, und dann gibt's, wo's so heiß war.
Genau, passend zu den Temperaturen draußen, wollte ich auch gerade sagen. Und da passt das Thema ja richtig. Und ja, das große Thema Firewall, weil es ja da sehr, sehr viele unterschiedliche Aspekte gibt oder unterschiedliche Funktionen und
Vorstellungen,
was überhaupt eine Firewall ist. Ne? Und ich glaube, da wollen wir erst einmal anfangen und in die Kerbe reinschlagen. Was ist denn eigentlich eine Firewall? Oder besser gesagt, was ist denn für dich eigentlich eine Firewall?
Also für mich ist eine Firewall eigentlich nichts anderes als ein Zugriffsbeschränker. Sprich, ein Device, der zwischen zwei Netzwerken hängt. Das kann zum Beispiel das Netzwerk meines Providers sein und meinem eigenen Netzwerk. Und ich kann kontrollieren, welche Anwendungen oder was für Sachen kann ich denn abfragen aus dem Internet oder aus der anderen Richtung, wenn ich eine OnCloud-Anwendung habe oder ich habe einen Streaming-Server oder ich möchte gerne meine Streaming-Kiste von außen erreichen, dass ich sogar Informationen ins Internet eben freigebe und nichts anderes ist eigentlich eine Firewall.
Also für mich ist eine Firewall nichts anderes als ein Paketfilter. Aber ich weiß, dass das nicht ganz richtig stimmt, dass es ein bisschen was mehr schon sein kann auch.
Da gehst du jetzt natürlich schon sehr in die Fachrichtung,
ja,
würde ich jetzt mal sagen.
Ja, also Netzwerkfilter könnte man auch sagen. Also das ist quasi ein Ding, das sitzt zwischen mir und meinem Internetprovider im Grunde genommen und kann dann Sachen rausfiltern für den ganz normalen Heimgebrauch. Dann gibt es natürlich Industrie und Wirtschaft und große Firmen, die haben dann natürlich ihre Intranets und die haben vielleicht noch mehrere Firewalls und so weiter und so fort. Aber im Grunde genommen ist es eine Art Filtersystem oder Regelsystem, das im Netzwerk sitzt und halt eben bestimmte Sachen herausfiltert, die vielleicht auch nicht hingehören oder Zugriffsrechte verwaltet.
So, kann man das so sagen, ja? Ja, man könnte auch ganz salopp sagen, das ist halt wie immer ein Türsteher, der sagt, du kommst hier nicht rein.
Genau. Ja, so kann man das, glaube ich, am besten beschreiben. Das ist eine gute Analogie für das. Dann wollen wir vielleicht zunächst einmal damit anfangen, weil wir ja quasi das ist, glaube ich, auch die Sicht, die die Zuhörer am meisten so interessiert oder wo aus der Ecke, wo sie am meisten herkommen. Das ist so eine Personal Firewall oder eine Desktop Firewall, also etwas, was auf dem eigenen Rechner quasi läuft.
Richtig. Also wir kennen es ja, also einige Desktop-Systeme haben ja aufgrund eben der Sicherheitsthemen, die auch in der Gesellschaft kursieren, mittlerweile integrierte Firewall-Systeme, die recht einfach aufgebaut sind, vielleicht sogar manchmal schon mit vorgefertigten Konfigurationen arbeiten, und versuchen hier den Einzelplatzrechner eben vor ungewöhnlichen Zugriff, will ich erst mal sagen, zu schützen.
Also man könnte zum Beispiel allen Linux-Nutzern direkt sagen, sie haben eine Firewall eingebaut und die hat die Regel, dass erst einmal alle Ports fürs Netzwerk geschlossen sind, sodass keiner von außen irgendwie drauf zugreifen kann auf deinen Rechner und dann da irgendwie versuchen kann, auf einen Samba-Server-Port oder sowas zuzugreifen oder sogar auf den SSH-Port zuzugreifen.
Ja, Es ist wieder so eine schwierige Sache. Ich kenne nicht alle Distributionen. Also ich bin jetzt sehr vertraut mit OpenSUSE und mit Elementary OS. Und dort sind solche Firewall-Systeme in der Installation, wie du sagst, tatsächlich integriert. Eigentlich auch bei beiden, soviel ich weiß, aktiviert. Und bei Elementary muss man es nachträglich machen. Sie ist aber schon installiert. Man muss sie nur aktivieren. Und dann funktioniert die auch schon und regelt sozusagen den Zugriff eben auf einer vorgefertigten Einstellung, wo die Macher gesagt haben, okay, wenn man sich überlegt, was sind eigentlich die wichtigsten Sachen, die man mit dem Computer macht? Das ist Web, also HTTP und HTTPS, die gesicherte Art. Das ist E-Mail empfangen und E-Mail senden. Und manche machen auch noch FTP. Oder? Das sind doch so die fünf meistgenommenen Dienste, die man nutzt.
Genau, das stimmt.
Und das sind sind auf alle Fälle in so einer Konfiguration schon eingerichtet, dass man das eben von seinem Rechner hin nach außen eben eine Verbindung aufbauen kann, wo der Türsteher eben sagt, okay, die dürfen raus, die dürfen passieren und dementsprechend auch noch, so schlau sind die Systeme auch, dann auch die Rückroute, also die Daten, die wieder zurückkommen wollen, dürfen dann auch entsprechend reinkommen und werden zu den Anwendungen geschickt.
Ja, das ist im Grunde genommen, wie die Firewall dann funktioniert.
Einfach richtig, auf dem Desktop.
Auf dem Desktop, wie sie dann funktioniert. Ja, ich habe so das die Standardregelwerk, das ist vielleicht auch schon was älter, gelernt, dass bei den Linux-Distros eigentlich standardmäßig überall IP-Tables vorkommt und es standardmäßig alles zu ist. Das heißt, von außen kann erst einmal gar nichts zugreifen, außer ich schalte es von innen frei. Sprich, installiere ich mir meinen OpenSSH-Server, wird eben der Port für SSH auch freigegeben, dass ich eben vom anderen Rechner auch aus zugreifen kann. Das ist so die Standardregel, die hat sich hoffentlich nicht bei allen den großen Distros so schnell geändert. Das ist das, was ich so in den letzten Jahren beim Distro-Testen so immer gehabt habe. Dann gibt es aber auch große Unterschiede, weil das ist ja erst einmal so eine Standardkonfiguration, aber wenn einige Leute jetzt vielleicht von einem Windows-System wechseln auf ein Linux-System, dann werden sie ja eine Konfiguration zur Firewall, zumindest bei so handelsüblichen Systemen wie Debian, Ubuntu, eigentlich erst einmal vermissen, weil die gibt es eigentlich so direkt nicht. Also ein grafisches Konfigurationswerkzeug ist bei denen nicht direkt mitgeliefert. Trotzdem, und deshalb ist das Verständnis vielleicht für viele Windows-Nutzer, die so etwas haben und da dann auch eine Möglichkeit haben, das zu konfigurieren, vielleicht ist es deshalb wichtig, das nochmal zu erwähnen, dass trotzdem die Firewall aktiv ist. Das heißt, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, ja.
Und meistens, wie du auch schon gesagt hast, im Vergleich zu manch anderen Philosophien, blocken. Also von vornherein erst einmal nichts rauslassen oder sehr restriktiv arbeiten und wirklich nur das Nötigste, was man eben als nötig ansieht, blocken. Und man selbst, wenn man dann denkt, oh, warum kriege ich denn keine Verbindung zu der und der Anwendung oder warum kann ich denn mein Raspberry Pi oder meinen Bauklotz da, meine Wetterstation denn nicht ansteuern. Das laut Anleitung muss ich nur meine Software installieren und dann geht es. Es kann sein, dass zum Beispiel solche Sachen spezielle Konfigurationen brauchen und eben dadurch eben, weil die Firewall das nicht kennt, einfach diese Pakete verwirft, wie du sagst, rausfiltert und nicht mehr weitergibt.
Genau, das sind die Programme, die meistens auch nicht direkt in den Paketquellen gepflegt werden, einzelne Distributionen, weil die Distributeure natürlich darauf Wert legen, dass wenn sowas in die Paketquelle reinkommt, dass bei der Installation dann auch direkt eine Regel angelegt wird für den Dienst, sprich OpenSSH habe ich ja angesprochen, oder das gilt auch für Samba, also für die Windows-Freigabe, die man unter Linux installieren kann. Wenn das installiert wird, wird automatisch auch ein Port freigeschaltet, so dass die Möglichkeit besteht, dann eine Verbindung aufzubauen.
Richtig, FTP genauso oder wenn man sagt, einen Webserver möchte man aufbauen. Das kennt man ja mittlerweile, diese Verbindungsteile. Das ist ja, muss man vielleicht auch sagen, weil man ja nicht weiß, wie manche fragen sich ja auch, wie funktioniert das überhaupt mit, wie kann das denn die Firewall unterscheiden, wo sie arbeiten? Dafür gibt's eben diese Ports, über die man eben manchmal auch spricht in der IT-Welt, eben Port 80 für HTTP oder Port 443 für HTTPS. die eben genau definieren, welcher Service eben für was steht.
Genau, das heißt im Grunde genommen, um es sehr simpel auszudrücken für die Leute, die sich nicht so sehr mit Netzwerk auskennen, jeder Computer, also in der IPv4-Welt ist es so, hat eben eine Adresse, IPv6-Welt genauso, aber da ist die Adresse was länger und da wird es ein bisschen was komplizierter. Ja. Aber bei der guten alten IPv4-Welt sieht es halt so aus, dass wir eine Adresse haben und jeder Computer hat halt eben diese Adresse und damit natürlich, weil auf dem Computer auch mehrere Dienste laufen können und nicht jeder Dienst eine eigene Adresse bekommt, wird unter der Adresse nochmal eine kleine, kurze, eine Unterscheidung gemacht zwischen den Diensten. Und diese Unterscheidung zwischen den Diensten, die angeboten werden können, nennen sich quasi dann Ports. Das heißt, richtig, darüber werden dann Dienste angeboten.
Richtig.
Und die werden dann handelsüblich mit einem Doppelpunkt hinter der IP-Adresse, der IPv4-Adresse dann angegeben. Und der typische Paketfilter oder die typische Desktop-Firewall, die typische Personal-Firewall regelt halt eben den Zugriff auf diese Ports. Das heißt, da kann man sagen, mein SSH-Port 22 oder sowas möchte ich geschlossen halten. Genau. Und dann werden alle Pakete verworfen, die versuchen, auf deinen Rechner auf Port 22 zuzugreifen. Die werden einfach von der Firewall weggeworfen.
Richtig. Nur ein Ding noch dazu, dass die Firewall nicht nur eben diese Ports filtert, sondern sie schaut auch noch, woher kommt denn das Paket.
Genau, also, das kann sie halt eben auch noch machen. Sie kann also nochmal schauen, woher kommt das Ganze. Weil richtig, das ist ja noch ein weiterer Punkt, der zur Firewall hinzukommt.
Ein wichtiger Punkt, ja. Der eine Desktop-Firewall von einer anderen Firewall, nämlich einer netzwerkbetriebenen Firewall, unterscheidet. Naja, man kann es auch bei einer Desktop-Firewall indirekt beschreiben. Es gibt eben zwei Seiten. Es gibt die externe Seite und die interne Seite. Und eine Firewall, bei IP-Tables ist es identisch, die schauen einfach, woher kommt das Paket, welcher Port ist das und wohin möchte das Paket. Und er schaut dann, die Firewall schaut in den Regeln nach, gibt es dafür eine Regel? Wenn ja, handelt es danach, also blockiert oder lässt es durch. Und dann kommt es nur darauf an, der typische Fall, ich habe gesagt, findet er eine Regel? Was ist, wenn er keine Regel findet? Dann gibt es halt in den verschiedenen Firewall-Typen, Packet-Filter, IP-Tables, halt gewisse Handlungsarten. Beim Packet-Filter ist es so, er geht die Regeln von vorn bis hinten durch und die letzte zutreffende wird eben ausgeführt. Also es kann auch mal sein, dass zwei Regeln zutreffen. Er verarbeitet von oben unten nach unten durch und die letzte gültige Standardregel wird berücksichtigt und die wird ausgeführt. Wenn er nichts findet, dann sollte man hoffentlich eine gute Blockregel haben. irgendwo eine allgemeine Blockregel haben, die nichts durchlässt. Dann kann man wenigstens sagen, okay, ich habe nichts gefunden, jetzt schmeiße ich es mal weg. Das ist dann die sicherste Lösung.
Ja, also die Firewall quasi als Richter, die das Gesetzbuch, die Regeln quasi genau, durchforstet und dann je nachdem, wer denn da kommt und wohin er denn hingehen möchte, dann die passende Regel dann aufruft.
Ausführt, ja, genau.
Ja, das ist dann so die Standard-Software-Firewall. Wir haben jetzt schon angesprochen IP-Tables. IP-Tables ist das, was standardmäßig bei Linux-Distros der Fall ist. Jetzt gibt es noch PF, die Abkürzung für
Packet-Filter.
Und das ist bei den BSD-Systemen standardmäßig drin, oder?
Es ist interessant. Also der Packet-Filter wurde entwickelt für OpenBSD, der Distribution, die sich auf die Fahne geschrieben hat, eines der sichersten, nicht eines der sichersten Betriebssysteme zu sein, sondern ein sehr solides, grundsolides, sicheres Betriebssystem zu sein. Und der Packet-Filter wurde dann übernommen in FreeBSD, denn FreeBSD hat drei verschiedene Firewalls. Es hat einmal die IF, die von FreeBSD entwickelte Firewall, die jetzt nicht so beliebt ist. Sie wird aber weiter, man kann sie verwenden. Es gibt IP-Tables und es gibt eben den von OpenBSD übernommenen Packet-Filter. Und IP-Tables und die heißt IPFW unter FreeBSD, ist aber an IP-Tables angelehnt. Und der Packet-Filter sind eigentlich die gängigsten, die werden eigentlich am meisten verwendet bei FreeBSD.
Ja, das klingt jetzt eher nach Chaos. Also so ein bisschen, wenn man aus Zufall irgendwie alle drei installiert hat, dann müssen drei Leute dann oder drei Richter dann quasi das Regelwerk durchsuchen oder wie läuft das denn da?
Das ist wie wenn du zwei Antivirensysteme auf deinem Rechner installierst. Das führt natürlich zu Verwirrungen, das kann zu Problemen führen. Da sollte man sich vielleicht, wenn man das gerne auf FreeBSD machen möchte, ein bisschen in die Thematik einlesen. Ich habe die Erfahrung gemacht, in der Zeit, die ich jetzt schon mit FreeBSD arbeite und BSD-System selber, der Packet-Filter ist schon etwas, man hat mehr Spaß mit dem Packet-Filter, weil auch dort die Language, also die Art, wie die Regeln erstellt werden, sehr gut lesbar sind und weil man da wirklich komplexe Setups machen kann und auch verschiedene Einstellungen machen kann. Also ich habe bis jetzt noch keinen Fall gehabt, wo ich etwas nicht mit dem Packet-Filter einstellen konnte. Und man findet auch für den Packet-Filter, meine gefühlte Meinung, sehr viele Informationen, Anleitungen, Beschreibungen, Diskussionsforen. Also der Packet-Filter hat schon wirklich irgendwie so eine Platzhirschstellung unter BSD.
Also wichtig ist zu sagen, wenn man unter Linux oder BSD eben eine Firewall einrichten möchte, sollte man darauf achten, dass man wirklich nur eine benutzt. Weil das macht einem das Leben deutlich einfacher.
Beim Debug.
Weil wenn dann Probleme auftauchen und man hat mehrere Firewalls aktiviert, dann könnte das eben das Problem sein. Das ist also wichtig, eine Firewall einrichten.
Eine reicht wirklich aus, muss man eigentlich sagen. Wer paranoid ist und zwei oder drei braucht, der, ich weiß es nicht. Also es reicht wirklich eine Firewall eigentlich.
Genau. Ja, jetzt haben wir so ein bisschen von der Konfiguration geredet. Wir haben ja auch gesagt, dass bei Ubuntu und bei Debian-Systemen zum Beispiel, aber auch bei vielen anderen Systemen, keine grafische Konfiguration dafür vorinstalliert ist. Das heißt, die Konfiguration, nehme ich mal an, wird bei BSD dann auch hauptsächlich über die Kommandozeile erfolgen. Das heißt, da muss man sich dann die Regel ausdenken, beziehungsweise die Syntax anschauen, wie die Regel aufgeschrieben wird.
Richtig.
Und dann eine Kommandozeile eingeben und die wird dann da automatisch auch gespeichert.
Richtig. Eigentlich ist es so, man arbeitet in einer Konfigurationsdatei. Das ist eine einzige Datei. Die heißt auch ganz interessant pf.conf. Und in der wird alles abgelegt. Und man kann dann natürlich auch, es gibt auch ein Kommandozeilentool, das nennt sich dann pfctl, Packet Filter Control, mit dem man dann die laufende Konfiguration anzeigen lassen kann. Man kann sie auch konfigurieren, man kann dann auch verschiedene Listen oder Einstellungen noch anpassen im laufenden Betrieb, die dann natürlich auch übernommen werden. Man kann die Konfiguration testen. Ist die valide? Gibt es irgendwo syntaktische Fehler, dass ich irgendwo einen Rechtschreibfehler habe oder etwas nicht klappt, wenn ich die Regeln lade? Das ist aber alles auf der Shell unten und eine Textdatei. Mehr hat man beim Packet-Filter nicht.
Ja, bei IP-Tables arbeite ich meistens über wirklich das Kommandozeilentool, weil das dann automatisch die Konfiguration dann auch speichert. Man kann natürlich auch eine IP-Tables-Rules-Datei erstellen oder sowas, die dann dem Netzwerkmanager zum Beispiel mitgeteilt wird und dort dann abgespeichert wird zum Beispiel und dann jedes Mal bei der Konfiguration dann oder beim Hochfahren des Netzwerks dann wieder eingelesen wird. Also das funktioniert auch.
Okay.
Das sind aber eher so, ja, sagen wir mal, etwas altertümlich oder für den Server gedachte Konfigurationen. Es gibt natürlich auch grafische Werkzeuge. Also wer ein OpenSUSE sich installiert oder ein Fedora, der kriegt dann auch schon grafische Konfiguratoren
im JAS, für die Firewall mit.
Genau, im JAS bei OpenSUSE ist es mit drin. Da kann man das alles aktivieren.
Elementary
sehr
OS,
detailreich sogar kann man es aktivieren. Und du hast jetzt gesagt, Elementary wird wahrscheinlich das Tool verwenden.
In der Systemsteuerung gibt es da Firewall. Ja, man kann sie installieren und noch einen zweiten Editor, aber in der Systemsteuerung haben die ja Elementary OS, so das Mac OS X oder das iMac vom Linux. Die haben da schöne Tools, grafische Tools, die wirklich für die Desktop-Anwendungen super aufgebaut sind und wirklich da einem viel Werkzeug an die Hand legen. auch optisch schon sehr schön gestaltet ist, das Ganze auch.
Genau, und die haben sogar jetzt gerade ein neues Release rausgebracht. Richtig. Im September, nämlich das lang erwartete 04er-Release, aufbauend auf Ubuntu 16.04.
LTS.
Also eine LTS-Release, das heißt, wenn wir jetzt ein bisschen Werbung machen wollen, schaut es euch mal an. Das lohnt sich auf jeden Fall mal, wenn man ein anderes Desktop-Linux mal ausprobieren möchte.
Richtig.
Ja, dann gibt es natürlich auch grafische Konfigurationstools auch für Ubuntu und für Debian. Ubuntu hat es interessanterweise so gemacht, denen war irgendwie dieses IP-Tables zu kompliziert. Mhm. Und sie haben sich gesagt, wir machen was Einfacheres und haben dann UFW gemacht. Das steht, glaube ich, für Ubuntu Firewall irgendwas. Ich weiß es nicht ganz genau. UFW heißt es auf jeden Fall. Das Tool ist auch ein Kommandozeilen-Tool erst einmal. Aber die Kommandos sind sehr viel einfacher, die man dort eingeben kann, um eine Regel aufzustellen. Im Hintergrund ist das wirklich einfach nur ein Wrapper für IP-Tables. Aber das Schöne ist, dass halt UFW dazu geführt hat, dass es auch grafisch vermehrt auch Konfigurationstools gibt, wie zum Beispiel GUFW, also eine grafische Oberfläche.
Okay.
Üblicherweise, ich glaube, in GTK geschrieben, deshalb das G davor. Und das ist auch wirklich ein einfaches Tool, wenn man einfache Firewall-Regeln erstellen möchte und damit rumkonfigurieren möchte.
Damit man sich ein bisschen leichter tut.
Genau, damit man sich das Leben ein bisschen was leichter macht und nicht seine Zeit verschwendet, irgendwelche Befehle auswendig zu lernen, die man sowieso meistens nur einmal im Leben eingeben wird.
Ja, ob man die einmal eingibt, weiß ich nicht. Aber wenn wir schon bei den GUI sind, dürfen wir eigentlich nicht einen der ältesten oder eine der renommiertesten Alleskönner, was grafische Oberflächen für Firewalls, dürfen wir nicht vergessen, und zwar den Firewall-Builder.
Ja, das ist ein Tool, das kann, passt das, was ich gerade eben dazu gesagt habe, nicht so ganz dazu. Damit erleichtert man sich das Leben nicht unbedingt.
Ja,
das ist zwar auch eine grafische Oberfläche, aber das ist so ein Beweis dafür, dass grafische Oberflächen auch nicht immer das Gelbe vom Ei sind, beziehungsweise Sachen alles ultra vereinfachen, sondern das ist schon ein bisschen was komplexer.
Man muss sagen, der Firewall-Builder ist ja sehr gewachsen. Der Firewall-Builder hat aber einen großen Vorteil. Also der ist wirklich, wie du schon sagst, nichts für Anfänger oder Fortgeschrittene, würde ich auch noch nicht empfehlen, weil er halt wirklich komplexe Setups anbietet in grafischer Oberfläche, in tabellarischer Form, wo man wirklich verschiedene Netzwerke und demilitarisierte Zone und tolle Sachen machen kann. Er hat aber einen wahnsinnig großen Vorteil, zwei wahnsinnig große Vorteile eigentlich. Das eine ist, er ist nicht an eine direkt an eine einzige Firewall gebunden, ein Firewall-Typ. Also man kann mit dem Ding PF-Packet-Filter konfigurieren oder IP-Tables, verschiedene, auch sogar aus verschiedenen Systemen wie FreeBSD, Linux, das kann man sich da auswählen. Und das ist natürlich dann interessant, wenn man mehrere Firewalls irgendwo hat, dass man dann die Einstellung dann auch auf die Firewall übertragen kann. Das ist natürlich dann im beruflichen Bereich dann manchmal sehr spannend, wenn die Firewall natürlich im Rechenzentrum ist und man selbst sitzt im klimatisierten Büro und man möchte jetzt nicht durch die 35 Grad Hitze gehen, um dann die Regeln einzuspielen.
Ja, oder die Firewall steht am anderen Ende der Welt. Ne?
Und dann könnte auch passieren.
Auch problematisch sein, ja. Ja, da kommen wir auch schon zu einem sehr interessanten Thema. Vielleicht wechseln wir da so ein bisschen rein. Du hast es jetzt so ein bisschen erwähnt, dass die Firewall ja nicht nur auf einem eigenen Rechner laufen kann.
Richtig.
Als Personal Firewall, sondern auch als etwas professionellere Firewall, könnte man sagen, als externe Firewall. Richtig. Dann halt auch ausgelagert auf einem anderen System läuft. Was hat denn das für Vorteile, wenn das ausgelagert ist und nicht auf dem eigenen Rechner läuft?
Also der Vorteil, den wir da bekommen, das sind verschiedene Bereiche. Also erstens mal gibt es nämlich nicht nur den Markt von Herstellern, die sich spezialisieren auf Firewall-Systeme als Software. Das heißt, man hat ein Rundum-Paket, das dann mit grafischer Oberfläche, sprich konfigurierbar ist im Webbrowser. Also man greift auf die Konfiguration über den normalen Webbrowser zu und richtet dann das System ein, wie man möchte. Sondern auch hardware-technisch hat sich da ein großer Markt entwickelt, und zwar von Kleinstsystemen oder Embedded-Systemen, die sich dann zusammen mit den Herstellern von solchen Software-Firewall-Systemen zusammengetan und hier ganz, ganz schicke kostengünstige Systeme eben ermöglichen, die wirklich mit Packet Filter ein solides System machen. Also man hat eine Kiste, eine Hardware-Kiste, die klein ist, die schlank ist, die auch nicht viel Strom verbraucht und dann eben darauf eine angepasste Software, die man über einen Webbrowser dann einrichtet. Da gibt's zum Beispiel, fällt mir ein, von PC Engine ist eine, da habe ich zum Beispiel eine Alix-Komponente. Das ist also ein kleines Schachtelchen von so 17 cm auf 17 cm mit drei Netzwerkkarten, Gigabit. Da kann man ein mSATA-Device einbauen mit 32 GB, 4 GB Arbeitsspeicher hat das Ding. Und da kann man dann eben so eine Komplett-Software draufspielen, die nach der Installation eben, hat man hoffentlich eine IP-Adresse eingeben können, kann man die über, schließt man die an im Netzwerk, man gibt die IP-Adresse im Webbrowser ein und schon landet man auf der Konfigurationsseite eben von der Firewall. Und alles läuft grafisch ab und ist leichter erklärbar für viele Leute, die nicht so gerne auf die Shell gehen. Und dort kann man dann wunderbar alles einrichten.
Ja, und ich glaube, einer der großen Vorteile, dass man, wenn man das extern hat, ist natürlich zum einen, man kann eben, weil heutzutage, muss man ja zugeben, hat jeder mindestens zwei Rechner bei sich zu Hause. Richtig. Da kann man halt eben eine Firewall für beide Rechner eben einrichten und
eine Netzwerk-Firewall sozusagen.
Genau, eine Netzwerk-Firewall einrichten im Grunde genommen. Also es hat, das ist der eine Vorteil. Der andere Vorteil ist natürlich auch, wenn ich eine Firewall nicht auf dem gleichen System laufen habe, wo ich mein normales Betriebssystem drauf laufen habe, ist es auch schwieriger für Schädlinge oder sowas, die Firewall zu umgehen. Richtig. Oder irgendwie zu entsperren, weil dann habe ich halt eben noch ein extra System. Und da fällt mir als allererstes mein Router ein, der hier steht, der ja auch so ein externes System ist, auch ein kleiner, wahrscheinlich ein ARM-Rechner drin. Und dort habe ich auch die Möglichkeit, eine Firewall einzurichten. Sprich, habe ich schon, oder haben die meisten Leute bei sich schon eine externe Firewall, ohne dass sie das so richtig ahnen?
Ja, haben sie. Erstens mal, ich glaube, die meisten in Deutschland haben ja eine Fritzbox. Die alleine ist ja schon, hat eine Firewall und auch mittlerweile die ganzen, wenn man keine Fritzbox hat, so wie ich zum Beispiel, von O2 kriegt man ja dann auch so einen hübschen weißen Kasten zum Beispiel, auch von der Telekom gibt es verschiedene Geräte.
Ja, es gibt ja verschiedene Geräte, Netgear und D-Link was, und wie sie alle heißen.
Die haben, selbst die
haben eigentlich alle das
richtig,
gleiche
auch,
drauf.
Auch die von ISPs haben auch eine Firewall, die ist halt nur so eingerichtet, dass die kaum auffällt, was die irgendetwas unterdrückt. Die haben halt für sich so die kritischen Sachen eingerichtet. Aber das ist schon so, dass also Firewalls weiter verbreitet sind, als man vielleicht glaubt.
Ja, also ich weiß, dass bei meinen Routern, ich habe ja mehrere Router in meinem Leben schon gehabt, da waren überall Firewalls drauf. Auf meinem ersten Router, der nur WEP-Verschlüsselung konnte für WLAN, war eine Firewall drauf. Okay. Und da konnte man dann auch relativ einfach per grafische Oberfläche, also in dem Webbrowser, dann eine Regel erstellen. Aber das Tolle ist, dass man natürlich dann auch noch ein paar andere Sachen machen konnte, ein paar nette Sachen machen konnte, wie zum Beispiel einfach sagen, okay, da will jetzt einer hier auf Port so und sowas auf dem Rechner zugreifen, leite den mal um auf den anderen Rechner mit Port so und sowas.
Das ist natürlich sehr praktisch.
Das ist ja im Grunde genommen, es ist eine sehr praktische Geschichte, klar, wenn man sich Ports frei halten möchte oder wenn man halt so ein Rerouting machen möchte, aber ist das eigentlich auch eine Funktion, eine Primärfunktion der Firewall oder ist das eher so ein Abfallprodukt?
Oh, jetzt kann man wirklich jetzt philosophieren.
Weil das ja eigentlich NAT ist, also unter NAT auch läuft,
ja,
also unter Network Address Transfer.
Richtig, NATing ist eigentlich keine Grundfunktion einer Firewall, weil ein NATing kommt aus der Zeit, wo man ja nur ein Gerät, das gab es ja auch noch, wo nur erlaubt war, dass ein Gerät am Router oder an dem Gerät des ISPs anschließen durfte, dass dann eben man sich gedacht hat, na ja, dann mache ich einen Rechner, der gibt halt vor, ein Gerät am Ding zu sein und leitet hinten raus über eine zweite Netzwerkkarte eben die angefragten Sachen wieder zurück ins Netzwerk. Und vorne raus gibt es nur eine IP-Adresse, die alle Abfragen eben macht. Also im Internet erscheint eigentlich nur ein einziges Gerät. Wie viele dahinter sind, sieht man aus dem Internet nicht.
Das ist also auch, ja, im Grunde genommen dann auch eine Funktionalität oder eine Art von Sicherheit vielleicht auch?
Kann es sein? Da gibt es ja auch die berühmte Diskussion, die ja jetzt auch wieder mit einem Gerichtsurteil vom EuGH eben bestätigt wurde mit der Störerhaftung, die wo ja eben aus der Sicht der Ermittler eben ja erst einmal, wenn die irgendwelchen Vergehen nachgehen müssen, die müssen ja rückwärts gehen, den Daten hinterher, die kommen ja dann zuerst einmal an dem Punkt eben von der Firewall an. Und dann muss man hinterhergehen und den Betreiber angehen und sagen, okay, wir sind bei Ihnen rausgekommen, bitte zeigen Sie mir, wo die Pakete weiter hingegangen sind. Und so geht man nach hinten. Also man kann nur eingeschränkt, beim Nothing kann man eigentlich gar nichts machen, man sieht immer nur eine IP-Adresse, die ins Internet gültig ist und man kommt eigentlich dann nicht weiter raus, weil die Firewall oder das Nothing eben dann die Ströme weiterreicht dann in verschiedene Bereiche eben unterteilt nach den Portnummern. Wenn von außen zum Beispiel etwas am Port 80 ankommt, leite ich das zur IP-Adresse des Webservers, kommt von draußen irgendwie eine Anfrage für etwas anderes, schaut danach und leitet das eventuell die Firewall, wenn die das Nothing beherrscht, eben an andere Seiten weiter.
Ja, da hast du gerade das gute Beispiel, das fast tagesaktuelle Beispiel mit dem EuGH-Urteil quasi angesprochen. Da kann man, glaube ich, anhand dieses Beispiels auch nochmal ganz gut erklären, zumindest sehr, sehr einfach ausgedrückt, wo dann so die Sicherheit in Sachen auch Nothing dann so ein bisschen besteht. Du hast es ja jetzt auch gerade erklärt. Man sieht im Grunde genommen nicht, welches Gerät dann tatsächlich, also man sieht nicht, dass Hans Müller da irgendwie im Café mit seinem iPhone-Handy da irgendein Lied illegalerweise mit jemandem getauscht hat. Das sieht man nicht, sondern man kommt halt nur zu demjenigen, der halt eben dann diesen WLAN-Router dort aufgestellt hat, der eben dieses Nothing auch macht und hat den halt eben dann verklagt, beziehungsweise in der Pflicht erstmal Unterlassungserklärung und so weiter dann angedroht. Und ja, das ist halt eben eine, auch, ja, ich würde sagen, eine kleine Sicherheitsfunktion kann das durchaus auch schon sein oder eine Anonymisierungsfunktion zumindest, wenn es darum geht, ganz, ganz viele Rechner dann im Netz etwas, im Intranet so
ein bisschen. Neben dem ein bisschen Netzwerkgrundschulung, da sollte man vielleicht auch noch sagen, dass natürlich IPv4, also das aktuelle IP-Protokoll, hat gewisse Adressräume, die eben privat gelten und diese werden im Internet nicht verarbeitet. Und dafür ist auch Nothing zuständig, dass wenn man nur eine IP-Adresse bekommt, weil man vielleicht eine statische IP-Adresse von seinem ISP gekauft hat, kann man ja machen, kann man ja ein bisschen Geld pro Monat ausgeben dafür, dass man eine Internet-IP-Adresse sein eigen nennt. Und dann eben werden Netzwerke eben dann so geroutet, dass die über diese gültige IP-Adresse im Internet eben zur Verfügung stehen. Und die privaten Adressräume sind eben dann eigentlich für den Heimgebrauch, also nicht privat als Privatmenschen und Geschäftsmenschen, sondern privat heißt hier Privatmenschen und Firmen, die interne IT betreiben mit dem IP-Protokoll, dürfen diese Adressräume verwenden, die nicht ins Internet geroutet werden, übertragen werden.
Also üblicherweise 192, 168,
78
oder sowas.
Genau, oder die 172
genau, solche Adressen, solche IPv4-Adressen sind halt dann nur eben zu Hause,
im privaten Netzwerk gültig, sie sind nicht im offiziell, also wenn man die RFC liest, dann ist es so, dass die im Internet nicht geroutet werden und dürfen dort nicht auftreten.
Und normalerweise fangen dann so ja, im Internet auftretende hier in Deutschland Server, glaube ich, mit der 89 an oder so.
Richtig.
89, 250 212 und so weiter und so fort.
Da ein paar.
Oder so, genau. Das so als kleine Einstiegshilfe, genau, glaube ich, für unsere Zuhörer so ein bisschen, weil wir wollen natürlich nicht allzu sehr dort einsteigen. Ansonsten können wir hier noch 3-4 Stunden diskutieren. Können wir einen ganzen Vortrag, Vorlesung drüber halten.
Oder mal so einen Live-Abend, wo die Leute anrufen können und dann kann man versuchen, solche Fragen zu klären.
Genau. Ja, das könnte lustig werden. Das könnte vor allen Dingen sehr lang sein. Da müsste man eigentlich schon morgens früh anfangen, so um 10 Uhr, dann bis 10 Uhr abends machen. Ja, nee, aber ich glaube, die meisten wissen schon, was so Netzwerkadressen und so weiter angeht. Und ja, jetzt haben wir IPv4-Welt gesprochen. Du hast jetzt von Netzwerkadressen gesprochen. Die werden ja sowieso jetzt knapp und es stirbt langsam aus. Jetzt haben wir eine IPv6-Welt. Da sieht das Ganze so ein bisschen anders aus. Ja. Da werden Ports, glaube ich, nicht mehr so allzu sehr genutzt, weil wir so viel Adressen im IPv6-Raum haben, dass man, glaube ich, alle meine Haare auf dem Kopf können eine eigene IPv6-Adresse bekommen. Und ich glaube, alle Haare auf der Welt von allen Menschen könnten eine IPv6-Adresse bekommen. Das heißt, da braucht man im Grunde genommen keine Ports.
Gut, dass ich noch so viele Haare habe.
Genau. Also für Leute mit Glatze, die müssen mir das... Ja, die kriegen keine. Die kriegen auf jeden Fall weniger.
Richtig. Ja gut, IPv6, also klar, Firewalls können natürlich mit IPv4 und IPv6 umgehen. Wie du auch sagst, es gibt eine irrsinnig große Menge an IPv4-Adressen. Ob die Ports wegfallen, da bin ich mir gar nicht mal so sicher, weil wie möchte man denn gerne dann unterscheiden auf dem Server zwischen Webserver und SSH-Port und Ding, weiß ich gar nicht. Aber du hast recht, sagen wir so, es gibt dann nicht mehr diese privaten Netzwerke, sondern dann hat jeder Device eigentlich seine eigene persönliche IP-Adresse, die fast nur unique ist auf der ganzen Welt. Also man kann wirklich die persönliche IP-Adresse theoretisch ansprechen.
Ja genau, das heißt, du kaufst dir einen USB-Stick oder sowas und das hat eine eigene IP-Adresse, eventuell. Ja. Du kaufst dir ein Smartphone natürlich, hat eine eigene IP-Adresse dann.
Die Internet of the Things.
Genau, jedes Paketchen, das DHL vielleicht ausliefert, könnte eine eigene Internetadresse bekommen. Ja, theoretisch. Worüber du das Paket dann verfolgen könntest, dann live, und das könnte dir dann mit Sensoren mitteilen, wie viel Grad gerade im Paket drin ist, wie viele Stöße es abbekommen
genau,
hat und
so weiter.
Genau, wie
tief der Container schon unter Wasser ist und was weiß ich. Genau. Alles möglich.
Ja, das ist, also könnte alles möglich sein mit der IPv6-Welt. Leider sind wir dann noch ein bisschen was weit entfernt. Ja, aber es ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Und es ist gut natürlich, dass solche Firewalls, die machen dann natürlich auch noch viel mehr Sinn, weil wir dann ja noch eben viel mehr Geräte haben. Und da macht es natürlich auch Sinn, dass man die ordentlich irgendwie verwalten kann. Und jetzt haben wir so ein bisschen über Firewalls und Sicherheit geredet. Wir müssten, glaube ich, nochmal ansprechen, was so die Mythen, die 10 größten Mythen oder sowas sind von Firewalls, weil man ja von den ganzen Pseudo-Hacker-Filmen, das haben wir ja auch mal angesprochen gehabt in einer der letzten Folgen, her kennen, wie das dann da aussieht, wenn dann bei CSI oder bei anderen Serien die 10. Firewall oder so geknackt
einfach
wird.
So.
Was ist denn oder was können Firewalls nicht? Ganz grundsätzlich.
Also, um es ganz klar zu sagen, eine Firewall kann nicht den Inhalt der Datenströme überwachen und dort irgendwelche Filterungen machen. Sprich, eine Firewall sieht nicht, was kommt hinein. Eine Firewall sieht nur, dass etwas hineinkommt.
Sprich, mit anderen Worten, wenn so ein Paket kommt, die Firewall macht das Paket nicht auf und guckt rein, was da für Daten sind und filtert die dann raus.
Sie macht einen Port auf, eben zum Beispiel der eigentlich der Port, der immer offen ist, Port Nummer 80 für HTTP und Port 443 für HTTPS, wird aufgemacht und mehr macht eine Firewall nicht, sondern es sagt nur, alles, was über diesen Port von draußen aus dem Internet in unser Netzwerk hinein möchte, lasse ich durch, egal welchen Inhalt das ist. Wenn das Viren sind, wenn das rechtswidrige Sachen sind, die man vielleicht nicht sehen möchte, wenn das Pornografie ist, die man nicht sehen möchte, das interessiert die Firewall nicht. Die Firewall sagt nur, was auf diesem Kanal reinkommen soll, lasse ich so rein, wie es ist.
Ja, um bei dem Beispiel mit dem Paket zu sein und bei der Postherstellung oder bei der Postzustellung, im Grunde genommen macht die Firewall nichts anderes als gucken, was ist der Absender und wohin soll's, was der Adressat, und sagt dann nach den Regeln, ja, das Paket darf zum Adressaten oder nein, das Paket von dem und dem darf nicht zum Adressaten. Das heißt, das Paket wird nicht aufgemacht, es wird aber nur geguckt, woher kommt's und wohin willst.
Sozusagen Postgeheimnis ist hier gewahrt, sie lässt es einfach durch und der Rest interessiert eine Firewall, den Firewall-Dienst interessiert das nicht, das ist nicht seine Aufgabe.
Dann, was eine Firewall natürlich dadurch auch automatisch nicht ist, ist so eine Allzweckwaffe gegen Virenwürmer oder Trojaner. Das heißt, das ist im Grunde genommen ist auch kein Antivirenprogramm oder ein Ersatz für ein Antivirenprogramm, weil es halt eben nur sagt, dieses Paket darf oder darf nicht. Aber es kann ja nicht reinschauen und weiß nicht, was da drin ist.
Da wird man manchmal ein bisschen verwöhnt vielleicht, auch wenn jemand schon eben solche Systeme wie pfSense oder solche Komplettsysteme eben in Einsatz hat, weil dort kann man das zwar einstellen, das ist möglich. Solche Komplettsysteme bieten eben nicht nur die Firewall alleine an, sondern auch verschiedene andere Dienste, dass man da sagt, ja, aber hier kann ich ja einstellen, dass die Pakete gescannt werden sollen oder die Informationen gescannt werden sollen auf Viren, das ist richtig, aber das ist ein komplett anderer Dienst, der hier läuft, der die Daten dann herunterlädt komplett, auf Viren überprüft und das Ganze dann weitergibt. Und das halt nicht, da braucht man natürlich ein bisschen Performance, die das dann eben machen, aber das ist nicht der typische Dienst einer Firewall und das ist auch keine Firewall.
Jetzt gibt es natürlich auch einige Leute, die über einen Proxy ins Internet gehen wollen. Und da gibt es sicherlich auch einige Möglichkeiten, mit einer Firewall dann einen Proxy-Filter zum Beispiel einzurichten. Aber da gibt es natürlich auch einige Sachen, die man damit nicht machen kann oder machen sollte. Hast du da irgendwelche Ideen, was man machen sollte mit dem Proxy-Filter?
Also was gemacht wird oder was man machen kann zum Beispiel, gibt es zum Beispiel Privoxy, gibt es zum Beispiel ein recht schlanker, muss ich aufpassen, nicht, dass dann mich die Industrie verklagt, ein Ad-Blocker zum Beispiel, der Anzeigen-Ads rausfiltert aus dem Stream und dafür dann Hinweise sagt, dass das eben rausgefiltert wird oder Informationen eben rausnimmt, wenn es zum Beispiel heißt, okay, in einer Firma, ja, wir möchten nicht, dass Flash-Inhalte angezeigt werden oder Java-Inhalte, bei bestimmten Firmen ist sogar auch JavaScript nicht erlaubt, dass solche Content dann eben aus dem Stream, also wenn jemand eine Webseite aufruft und da ist irgendwo ein JavaScript eingebaut, dass der den Stream anschaut und dann dort, wo zum Beispiel heißt, JavaScript-Code kommt da im HTML-Dokument vor, dass er den rausnimmt und dann dementsprechend halt irgendein anderes Element hineinbaut oder gar keine Information, dass er einfach diesen Code rausnimmt und das Dokument dann weiterschickt, was zu einer Beschleunigung manchmal führen kann, aber auch eben für manche Firmen eben auch ein Sicherheitsaspekt ist.
Genau, du hast ja gerade das Adblocking angesprochen. Das ist ein wichtiger Aspekt da drin, um zum Beispiel schädliche JavaScripte oder sowas abzublocken. Generell ist das also schon eine wichtige Sache. Und hier ist, glaube ich, auch wichtig zu erwähnen, weil wir ja gerade eben gesagt haben, im Inhalt wird im Grunde genommen ist kein Inhaltblocker. Da ist dieser Proxy-Filter eine Art Inhaltblocker, beziehungsweise dann wird es halt weitergeleitet auf eine andere Liste, die Möglichkeit hat, den Inhalt zu filtern.
Hat der Rechner, wo man die Firewall und die anderen Dienste mit drauf laufen lässt, noch eine schöne Festplatte, eine SSD mit 200 GB kann man darauf nicht nur ein Proxy, sondern auch ein Cache, ein Squid drauf tun, der als Cache-Server auch Cache-Proxy arbeitet. Dann kann man damit auch das Laden von manchen Seiten beschleunigen, weil der die Seiten zwischenspeichert und wenn die nochmal aufgerufen werden, werden die nicht aus dem Internet geholt, sondern wenn die sich nicht geändert haben, lädt er die einfach von seiner Platte runter und somit ist die Seite schneller geladen.
Genau, das ist ja auch eines der Dinge, die der normale, übliche ISP bei einem ja selber auch macht. Das heißt, der cached auch schon mal ein paar Seiten vor, sodass sie nicht jedes Mal neu angefragt werden müssen und dann zum Beispiel aus den USA geholt werden müssen, die Daten, sondern die sind dann, eventuell liegen sie sogar schon im Cache des ISPs, damit die Webseite schneller aufgerufen werden kann. Ja, jetzt wollen wir noch so ein bisschen, wir haben ja die Hardware kurz angesprochen, jetzt wollen wir nochmal zur Hardware zurück so ein bisschen gehen, weil wir haben ja jetzt von Routern gesprochen, da ist schon eine Firewall drauf. Du hast gesagt, es gibt Embedded-Systeme, die man sich besorgen kann, wo man eine Firewall draufpacken kann. Wie sieht denn das aus, wenn man so wirklich sich vielleicht, oder man hat sogar vielleicht noch einen alten Rechner mit ein paar Netzwerkkarten rumfliegen, wenn man sich so eine Firewall selber aufbauen möchte? Wir hatten ja mal über Embedded-Systeme so ein bisschen geredet. Da gab es immer vorkonfigurierte Linux-Distros oder BSD-Distros. Wie sieht's denn aus bei Firewalls? Gibt's da auch schon was Vorkonfiguriertes, was man benutzen kann? Ist da irgendwie was
also, zu empfehlen ist? Eine interessante Distribution hier ist wirklich pfSense, basiert auf FreeBSD mit Packetfilter. Die haben das Ganze in der letzten Version redesigned, die Oberfläche, die ist jetzt alle mit Bootstrap-Design, sehr schön gemacht, sehr modern gemacht und bietet einem wirklich sehr viel. Und das Schöne ist, für eine Firewall ist jetzt kein i7, kein i5 nötig, nicht einmal ein i3 ist dafür nötig. Man braucht einen soliden Rechner, da kann man auch eine ältere Kiste nehmen, die theoretisch, wenn man Raspberry Pi nimmt und eine USB-Netzwerkkarte dann noch dafür verwendet, weil man ja zwei Netzwerkkarten braucht, kann man das machen zum Beispiel. Das funktioniert recht gut für gewisse Anwendungen, zum Beispiel für einen Heimgebrauch könnte man das machen. Und das funktioniert mit einer kleinen SD-Karte, die man reintut, die 16 GB hat. Beim Raspberry Pi könnte es ab und zu vielleicht zu Problemen kommen, denn das, was die Firewall braucht, ist nicht eine starke CPU oder viel Festplatte, sondern die braucht guten, soliden Arbeitsspeicher, weil das meiste, das, was alles eben verarbeitet wird, das, womit die arbeitet, ist eigentlich fast komplett im Arbeitsspeicher geladen.
Ja, das ist, das heißt mit anderen Worten, so ein Raspberry Pi, so ein üblicher ARM-Prozessor oder ein altes Handy oder sowas, so ein Smartphone, das irgendwie irgendwo angeschlossen wird mit USB to Go an USB.
Ja, genau. Achso, und dann über WLAN. Genau, ja. Das könnte funktionieren.
Und dann über WLAN routen also die Idee, ich kann mich erinnern, dass ich das damals gemacht habe, da hatte ich dann, aber das war eher für Routing dann und nicht mehr für Firewall gedacht, um mehr Rechner dann miteinander zu verbinden, um ein paar Spiele im Netzwerk spielen zu können. Geht das auch übers Handy? Aber die sind meistens zu schwach ausgestattet, was den Arbeitsspeicher angeht. Also üblicherweise 2-3 Gigabyte, das könnte vielleicht noch gehen, aber dann gibt es ja bei ARM-Systemen meistens 32-Bit-Systeme eben die Begrenzung
also
auf 4 Gigabyte.
Also 64-Bit sollte es schon sein. Man kann Embedded-Devices nehmen. Es gibt auch, wie gesagt, im Internet, wir können gerne Links zu Setups gerne auch hineinlegen. ARM-Systeme sind hier sehr gut geeignet. Das reichen auch Dual-Core-Prozessoren. Das Wichtigste ist wirklich, dass man Arbeitsspeicher hat und auch, dass die Taktung, das habe ich jetzt gerade gestern gelesen, ein Artikel darüber, gerade was bei OpenBSD mit dem Packetfilter ist, die sagen, ein schneller Arbeitsspeicher, also wenn man die Wahl hat zwischen 1300 MHz und 2,4 MHz, dann sollte man 2400 MHz, sollte man den schnelleren nehmen, weil der nämlich die Verarbeitung wirklich so rapide hochdrückt und das wirklich das so schnell verarbeitet wird, dass das wichtiger ist, als einen schnellen 8-Core-Prozessor zu haben mit 64-Bit. Das ist gar nicht mal so wichtig.
Genau, weil halt eben je nachdem, also zu Hause wird wahrscheinlich der eine oder andere nicht so viele Anfragen bekommen auf das Gerät, aber je nachdem, wenn man eine kleine Firma oder sowas hat und das mal einsetzen möchte und dann je nachdem, wie viele Anfragen man da bekommt auf die Box und die durch den Filter dann laufen muss, durch den Firewall laufen muss, muss ja auch schnell reagiert werden. Und deshalb macht es Sinn, dass da auch ordentlich Power hintersteckt.
Es ist natürlich klar noch, dass wenn natürlich, wie du schon sagst, für den Heimgebrauch, auch für kleine Agenturen, für eine Bäckerei, für einen Verein oder sowas, ist das vollkommen ausreichend. Wenn sich natürlich das skaliert und man hat dann irgendwann mal 50 bis 100 Mitarbeitern, dann sollte man schon auch da ein bisschen was investieren. Aber es ist wirklich, es ist hier nicht das Komplettsystem, was hier das Optimum und nur das einzig Wahre ist, sondern es geht wirklich hauptsächlich, der erste Punkt ist der Arbeitsspeicher.
Genau, gut. Jetzt hast du pfSense angesprochen, da gibt es ja noch andere. Ist denn pfSense eher was auch für den Einsteiger? Ist das eine einfache Oberfläche oder ist das so eher Firewall-Bilder-mäßig, wo man leicht überfordert wird mit vielen Konfigurationsmöglichkeiten?
Das Setup ist recht gut gestaltet. Es ist auch, nein, soviel ich weiß, es ist nicht auf Deutsch. Es ist gut gestaltet, nur man sollte schon ein bisschen Erfahrung haben mit dem mit der Firewall. Es ist für Neulinge, die wirklich von vorn anfangen und sagen, das interessiert mich, das Thema, da möchte ich mich reinfuchsen, würde ich es eher noch nicht nehmen, weil dann doch manche Sachen vorausgesetzt werden oder abgefragt werden, wo man dann sich überlegt, oh, was bedeutet jetzt das? Weil man nämlich nicht nur eben Firewall machen kann, man kann mehr Sachen anbieten, dünn DNS-Geschichtskonfiguration, man kann VPN-Konfigurationen darauf machen, man kann verschiedene, beim Packet-Filter gibt es Eigenheiten, die man vielleicht manche andere Firewall nicht so hat, wie man kann Regelsätze gruppieren in Unterbereiche. Das ist manchmal nicht einfach, aber für jemanden, der sagt, okay, ich habe schon ein bisschen Erfahrung damit und ich möchte gerne mehr lernen oder ich möchte die Sicherheit von meinem Netzwerk ein bisschen erhöhen, ich habe schon Erfahrung mit IP-Tables oder mit Firewalls gemacht. Ich kenne mich hier recht gut aus. Da ist es ein guter Startpunkt und dann, ich muss selber sagen, wenn man dann da einsteigt in das Ganze, dann ist da die Lernkurve schon immer da, dass man auch sagt, hey, man könnte ja mal sich überlegen, das da auszuprobieren mit diesem System oder wollen wir nicht mal eben dünn DNS integrieren oder mal VPN-Zugänge machen über OpenVPN. Das können wir über die Appliance abwickeln. Also da ist schon was geboten. Aber ich, meiner Meinung nach, ist es für ganz Anfängers noch nicht optimal.
Also ich glaube auch, dass der wirkliche blutige Anfänger und Einsteiger in Sachen Firewall sich erst einmal seine Personal Firewall mal so ein bisschen richtig einrichten sollte
und konfigurieren sollte. Spielen.
Weil wenn er da was falsch macht, ausprobiert und es geht mal was kaputt, es funktioniert mal was nicht, dann ist es halt nur auf einem Rechner und es sind nicht in der ganzen Firma alle Rechner betroffen oder
ja, zu Hause alle Rechner betroffen. Das muss man nämlich dazu sagen, dass man bei pfSense arbeitet man ja eigentlich, man nimmt den Rechner, steckt das USB-Image an, schließt noch Tastatur, Maus an und vielleicht ein Netzwerkkabel und dann installiert man das Ganze und dann startet man neu und man landet auf der Konsole. Da gibt es zwar, glaube bis zu 18 verschiedene Auswahlmöglichkeiten, die auch sehr schön gestaltet sind, um dort Notkonfiguration zu machen. Aber normalerweise zieht man, wenn das Ding eigentlich fertig eingerichtet ist, Monitor, Tastatur, Maus ab, stellt den dorthin, wo halt das Netzwerkkabel ist, die beiden Netzwerkkabel, steckt die an, schaltet ein und der Rest passiert über das Webinterface oder über SSH. Und wenn man da, wie du sagst, was falsch konfiguriert, dann kann es halt sein, dass der Firewall dicht ist und man ist ausgesperrt und es geht gar nichts mehr.
Ja, der eine oder andere, der mal sich darüber geärgert hat, dass er seine Linux-ISOs über Torrent nicht richtig ziehen kann, das wird wahrscheinlich eine Firewall-Regel sein,
könnte die sein, euren Port blockt. Wenn am Freitagnachmittag die Marketingabteilung noch irgendwelche Druckdaten zur Druckerei schicken muss und der Azubi meint, ach, ich schaue mir mal unsere Firewall an und will da ein bisschen was ausprobieren. Es ist ja Freitagnachmittag, niemand ist mehr da. Und wenn dann die Daten nicht mehr rausgeschickt werden, könnte er Ärger von der Marketingabteilung bekommen. Alles schon passiert.
Ja, und gut, pfSense ist dann so, aber wenn es dann um ein Profi-Werkzeug geht, so ein bisschen schon der Einstieg, weil es gibt ja dann auch noch ein bisschen eine komplexe Variante, also Monowall fällt mir da
ja,
so ein bisschen
ein. Ja, Monowall ist schade, weil Monowall ist eigentlich am Ende. Also Monowall wurde aufgegeben in Richtung, jetzt fällt mir gerade die Distribution jetzt nicht mehr ein. Die haben leider Gottes aufgehört. Monowall.
OpenSense.
Das kann sein, dass die also gesagt haben, das rentiert sich nicht mehr und OpenSense, glaube ich, ist, da hast du recht, richtig, die das abgegeben haben.
Weil ich kannte Monowall auch noch als etwas komplexere oder zumindest von der Oberfläche her war es immer ein bisschen was komplexer einzurichtende Firewall, die aber dann auch wirklich auch schon teilweise Firmen auch eingesetzt haben, weil es halt eben wirklich sehr viele Konfigurationsmöglichkeiten davon gab und eigentlich immer sehr gut gepflegt worden ist. Nun ja, jetzt läuft das Ganze unter OpenSense halt eben weiter. Dazu kann man also etwas weniger sagen.
Ich habe es noch nicht konfiguriert, also von dem her kann ich da leider nichts sagen. Deswegen OpenSense, genau heißt es jetzt. Das kann ich jetzt leider nicht sagen. Ich habe bis jetzt eigentlich hauptsächlich dann mit dem pfSense gearbeitet, aber ich denke mir, nachdem ja da eben viel Arbeit hineingesteckt wurde, dass dieses Wissen und so alles natürlich dann weitergegeben wird, das sind wirklich, da ist man auf einem, ich denke schon, auf ungefähr auf demselben Level, ob man jetzt pfSense, OpenSense verwendet. Was da die Sicherheit angeht, da sind die schon wirklich und auch den Funktionsumfang fast gleich auf. Und das ist wirklich dann eine Sache, wie komme ich mit der Distribution zurecht? Kann ich damit umgehen? Verstehe ich, was ich da tun muss? Das ist dann, glaube ich, echt eine Sache, die man ausprobieren muss, dann schon fast. Weil die so gut sind.
Ja, das Monowall oder jetzt OpenSense oder OpenSense basiert ja dann auch auf einem BSD-System. Und soweit ich weiß, und ich glaube, eines der Features, die pfSense, glaube ich, so nicht hat, ist die Möglichkeit, auch virtuelle Installationen zu verwalten und dafür eine Firewall darzustellen. Und wie ich hier gerade lese, gibt es halt eben auch Two-Factor-Authentication und Google Drive-Anbindung für ein Backup sogar. Das heißt, da gibt es also wirklich, das ist richtig so ein Profi-Tool, wo man richtig, also für große Firmen, richtig, für mittelständische Firmen, vielleicht für Leute, die sich dafür interessieren, die können sich das auf jeden Fall mal
ein
anschauen.
Ein guter Tipp ist, wenn man da sich unschlüssig ist, also das haben die auch bei pfSense gesagt, einfach mal eine VM installieren, das pfSense oder ich weiß nicht, wie es bei OpenSense ist, denke ich mal, geht auch, in eine virtuelle Maschine, in VirtualBox zum Beispiel, das geht ohne Probleme und das Ganze einfach mal ausprobieren. Das ist der beste Einstieg in das Ganze, weil das funktioniert wunderbar.
Ja, dann haben wir jetzt die BSD so ein bisschen abgegrast. Was gibt's eigentlich in der Linux-Welt so für große Linux-Distros? Also mir fällt IPFire ein. Das ist so das, was ich im Kopf habe als Firewall-Lösung, auch eine Linux-Distribution. Das richtet sich aber dann auch ganz klar eher an den Profibereich. Das sieht man allein schon an der Oberfläche, die halt eher für, also weniger clicky-bunty und mehr so spartanisch gehalten ist für den typischen Büroeinsatz. Für den typischen Hacker, der da die Möglichkeit hat, das eben alle Tage irgendwie ein bisschen was zu verwalten und mit so üblichen Tabellen, wie man es halt kennt. Ist ein gutes Tool auf jeden Fall. Hat auch eine ganze Reihe von Funktionen und Erweiterungsmöglichkeiten und natürlich ist es halt so ein bisschen mehr als nur Paketfilter. NAT, also Nutting und den ganzen Kram kann man damit auch machen. Es gibt auch URL-Filter, die direkt mit eingebaut sind. So kann ich zum Beispiel direkt bestimmte URLs ausfiltern, wenn ich denn möchte auch. Das heißt, das hat es auch mit drin. FTP-Support, Datei- und Druckdienste und so weiter und so fort. Es gibt sogar Anbindungen und Plugins, die es einem ermöglichen, das Ganze mit Asterisk, also Telefondienst im Grunde genommen, zu verheiraten. Und eine Vielzahl von weiteren Möglichkeiten gibt's da an Add-ons, die einem da zur Verfügung stehen. Ich lese hier ein paar Mal vor. Es gibt halt zum Beispiel Bluetooth-Support, Asterisk habe ich schon gesagt, SendIM-Support, das heißt Instant Messaging für alle möglichen Netzwerke, 7-Zip-Support. Also eine ganze Reihe von Sachen, die man da benutzen kann, die man dann drauf installieren kann. Im Grunde genommen die ganze Power von einem Linux-System kann man da ausnutzen und dadurch, dass es so viele Add-ons gibt, auch auf der HTML-Oberfläche.
Das ist das Schöne, was bei so einer Distribution ist und das haben eigentlich auch viele jetzt. Ich kenne vom pfSense, du hast ja wunderbar erklärt, es gibt eben Erweiterungen, mit denen man seine Firewall anpassen kann. Bei pfSense zum Beispiel gibt es zwei nützliche Erweiterungen, die finde ich sehr gut. Zum Beispiel eben gibt es eine Erweiterung, die ist eigentlich ganz klein, die nennt sich eigentlich auch nur Notizen, Notes, bei der ich dann eben an einer Seite sozusagen ein Feld habe, wo ich mir zu dieser Einstellung Notizen machen kann. Also so eine Art Dokumentation führen kann, damit ich nicht irgendwo schriftlich eine Dokumentation habe, die ich dann irgendwo in Ordner wegheften muss oder vielleicht suchen muss, sondern direkt im System habe ich da eine Möglichkeit, mir persönliche Informationen hier abzulegen, die wirklich manchmal ganz hilfreich ist. Und die zweite, die finde ich richtig clever bei pfSense, die arbeiten, nach außen kann man ja VPN-Verbindungen über OpenVPN machen und dann gibt es dort eine Erweiterung, die nennt sich ExportVPN, bei der man dann die aufgelistet sieht, dann, wenn man diese Erweiterung öffnet, was für VPNs habe ich eingerichtet und mir zum Download dann eben die Setup für die Client-Software anbietet, für Windows, für Mac und die Konfigurationsdatei eben auch selber. Das finde ich richtig schön, dass ich sage, ich habe zum Beispiel hier einen VPN-Zugang gemacht für Meyer Müller Huber und jetzt lade ich mir die 64-Bit-Version vom OpenVPN-Client mit der Konfiguration aus der Distribution herunter.
Ja, das ist ein super Feature. Also das ist wirklich richtig genial gemacht und auch die Möglichkeit, dann die Notizen dort reinzupacken, um den Leuten auch vielleicht Leute, die gerade neu einsteigen in eine Firma, dann für die Firewall zuständig sind, so ein bisschen dann an die Hand zu nehmen und zu sagen, das sind die Optionen und das veränderst du gerade. Gerade wenn so ein Programm vielleicht nicht in Deutsch enthalten ist, sondern wenn es nur in Englisch ist und Begrifflichkeiten nicht immer so klar sind bei sehr Neueinsteigern,
pfiffig. Macht das auch ein einfaches Sinn. Ding, aber ich finde es sehr pfiffig.
Genau, ja. Ja, ich lese gerade von IPFire, es gibt sogar eine Möglichkeit, wir haben ja gerade davon geredet, was eine Firewall eigentlich nicht ist, aber bei IPFire gibt es tatsächlich ein Squid-Klemm-AV, also ein Antivirenprogramm, das wirklich den Traffic durchsucht, mit einem Klemm-AV halt nach bekannten Viren durchsucht und ja,
sehr gut.
Auch nicht schlecht.
Gut durchdacht.
Ja, dann sind wir jetzt, glaube ich, in Sachen Firewalls durch, zumindest so was den groben Überblick über Firewalls angeht. Wie am Anfang schon erwähnt, könnte man da Stunden und Tage mit verbringen. Und es macht auf jeden Fall Spaß. Also so wie ich das rausgehört habe, hast du auch schon deine eigene Firewall hardwaremäßig auch
extern
auch eingerichtet.
Und es tut mir leid, ich arbeite in der Conf-Datei auf der Shell, weil das ist für mich das Übersichtlichste. Also wirklich keine Oberfläche, kein gar nichts, sondern wirklich hardcore-mäßig, wie die Linuxers halt sind, gell, im Terminalfenster Conf-Datei geöffnet und dann reingetippt, reingehackt.
Ja, so wie es sein sollte. Ja, es kann ja natürlich jeder machen, wie er gerade lustig, was er am besten findet. Dafür gibt es ja auch die schönen HTML-Oberflächen, dass also auch die Leute, die damit arbeiten wollen, das machen können. Genau, ja. Ja, dann sind wir im Grunde genommen
sind wir wieder durch für heute.
Durch, was die Firewalls angeht. Wir haben es mal wieder geschafft, ein komplexes Thema so ein bisschen, glaube ich, den Zuhörern dann so ein bisschen vernünftig vorzustellen. Hoffe ich doch mal. Wenn es natürlich Fragen gibt,
ja,
beantworten wir die gerne unter dem Artikel. Links werden wir natürlich auch dranhängen, also pfSense, MonoWall oder OpenSense, wie das jetzt heißt, und IPFire. Und ja, dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir, Robert, dass du uns wieder als Experte zur Verfügung standst, was Firewalls angeht. Ja, und dann machen wir mal weiter mit der Sendung. Da gibt es, glaube ich, noch spannende Themen. Und schwupps, da bin ich auch schon wieder. Und zwar mit einem interessanten Thema. Leider keinem Gast dazu, sondern ich habe mich quasi selbst als Gast eingeladen, weil ich so selbst als Experte zum Thema dazu sehr viel sagen kann. Denn wir wollen ein wenig über Haiku OS reden. Also ich mit euch so ein wenig. Das heißt, ich rede, ihr hört zu. Haiku OS, eigentlich heißt es nur Haiku, ein Betriebssystem, ein freies, offenes Betriebssystem, eine Alternative zu einem Linux-Betriebssystem oder einem BSD-Betriebssystem oder einem Windows oder auch macOS, wobei Windows und macOS wir ja etwas weniger besprechen, aber wenn es um freie, offene Betriebssysteme geht, da haben wir natürlich auch immer ein Ohr offen. Und aus diesem Grunde habe ich mir dieses Thema jetzt hier rausgesucht. Ja, um das ganze Thema ein wenig zu verstehen, müssen wir, glaube ich, in die Historie reinschauen. Warum gibt es überhaupt das Haiku-Betriebssystem? Und wenn wir da in die Historie reinschauen, in die ja doch etwas jüngere Geschichte, dann sieht es so aus, dass das geboren wurde eigentlich aus dem Wunsch, das BOS-System weiter fortzusetzen. BOS-System, da könnte man eigentlich eine eigene Sendung zu machen. Das war ein System, das von der Firma B-Inc. entwickelt wurde und die waren dann 2001 am Ende und wurden dann in Teilen verkauft und der Teil von BOS, also dem Betriebssystem, das sie hergestellt haben, was dann doch eine ziemlich große Fanbase auch hatte, wurde dann an die Firma Palm verkauft. Was Palm damit so richtig gemacht hat, weiß man nicht. Es gab dann keine neue Version mehr auf jeden Fall. Und da dieser Verkauf sehr kritisch gesehen worden ist, damals bereits schon von den Fans der BOS-Gemeinschaft quasi, gab es eben auch das Bestreben, das Betriebssystem BOS irgendwie fortzuführen. Das kann jetzt einfach nicht so enden, haben sich viele Leute gedacht. Und haben sich dann zusammengetan mit der Idee, BOS fortzusetzen mit den vielen verschiedenen modernen Ideen wie einem datenbankähnlichen Dateisystem oder den vielen anderen Dingen in Sachen Multitasking und modernes Multimedia-Handling und vor allen Dingen der erstaunlichen Performance für damalige Rechner, die man da aus der Hardware zaubern konnte, haben sich die Open Source oder freie Softwareentwickler dann zusammengetan und haben dann erst einmal unter dem Namen OpenBOS dann einen BOS-freien Nachbau geplant und haben versucht, das so Stück für Stück nachzuprogrammieren. Stück für Stück heißt mit anderen Worten, BOS damals war es kostenfrei zum Runterladen, das heißt, das konnte sich jeder runterladen und ja, nachprogrammieren kann man dann natürlich sehr schön, weil man halt eben dann, okay, sieht auch in einem fertig heruntergeladenen, kompilierten System, da gibt's die und die Programme, die machen das und das oder dies und jenes und das können wir doch einfach mal nachprogrammieren. Also haben sie sich daran gemacht und haben dann Stück für Stück die einzelnen Programme, zum Beispiel den Dateimanager, komplett frei nachprogrammiert, haben dabei noch ein paar Bugs gefixt und ein paar neue Funktionen eingebaut. Aber auch viele weitere Komponenten haben sie so Stück für Stück befreit und haben so eben den Grundstein gelegt für das Haiku-System. Damals, wie gesagt, hieß das Ganze noch OpenBOS und man hatte sich als Ziel gesetzt, BOS nachzuahmen, nachzubauen und komplett dabei binär kompatibel zu sein, weil es ja damals auch schon einige doch interessante Spezial-Apps für BOS gab und man wollte die nicht aufgeben. Man wollte eben, dass die Programme weiterhin laufen können und natürlich war auch das Ziel, und gerade bei der Programmierung, bei dem Testen, wenn man einzelne Komponenten aus dem BOS-System einfach mal austauscht durch die freie Komponenten, dann muss natürlich das auch alles irgendwie miteinander laufen und funktionieren. Und deshalb hat man darauf Wert gelegt, dass eben das System binär kompatibel ist, sodass eben auch die BOS-Apps dann unter OpenBOS laufen können. 2004 war dann allerdings klar, dass der Name OpenBOS den Namensrechten von Palm etwas widersprechen könnte, weil Palm eben die Namensrechte für BOS hatte Und aus diesem Grunde hatte man dann, ich glaube, Palm hat sogar auch einen Brief geschickt oder sowas, hatte man sich dann entschlossen, das Projekt umzubenennen in Haiku. Und seitdem heißt es halt eben Haiku. Das ist übrigens angelehnt daran, dass im nativen Browser NetPositive hieß der, dass dort Fehlermeldungen, wenn zum Beispiel keine Netzwerkverbindung aufgebaut werden konnte oder die Webseite nicht aufgerufen werden konnte, dass eben neben dem normalen Fehlercode dann auch ein wunderbares in Haiku-Gedichtsform aufgeschriebenes Gedicht in einer Fehlermeldung dann erschienen ist. Und das war halt ja der Grund, weshalb es dann zu Haiku benannt worden ist. Ja, dann machen wir mal einen großen Sprung, weil man könnte natürlich noch viel reingehen in die Historie und so weiter und so fort. Aber seit der Zeit, eben auch 2004, wurde auch finanziell sehr, sehr viel in Haiku hineingesteckt, vor allen Dingen durch Spender, gerade eben auch die ehemaligen BOS-Fans, die es dort gab, aber auch BOS-Anwender. Also in den USA gibt es zum Beispiel immer noch einige große Radiostationen, die auf BOS aufbauen, weil es dort eben eine Spezialsoftware gibt oder die aufbauten, muss man jetzt mittlerweile sagen. Mittlerweile sind sie nämlich, glaube ich, auch auf Haiku gewechselt, die eben auf eine Spezialsoftware für ihr Radioprogramm angewiesen waren. Und das lief eben auf BOS und das war halt recht günstig, weil halt eben die Maschinen nicht sehr leistungsstark sein mussten und man trotzdem ordentlich Performance rausholen konnte. Und ja, da wollte man natürlich nicht so schnell wechseln und da wollte man natürlich irgendwie hineinfinanzieren in ein Projekt, was einem ermöglicht, dann sein Setup, was man vielleicht teuer aufgebaut hat und seit Jahren irgendwie eingepflegt hat und so konfiguriert hat, damit es funktioniert, damit man das nicht alles wieder umstellen muss, und hat dann wahrscheinlich auch zu Großteilen mitgespendet. Und deshalb gab es eine sehr große finanzielle Beteiligung an Haiku und man hat sehr, sehr viel eingesammelt und konnte so die Entwicklung weiter fördern von Haiku. Das macht man übrigens immer noch, allerdings glaube ich nicht so groß, wie es damals der Fall war. Ja, man hat das so weit getrieben, die Entwicklung, dass dann im September 2009 es so weit war, dass die allererste Alpha-Version erschienen ist von Haiku. Das war natürlich mit einem großen Medienrummel verbunden, weil niemand so richtig damit gerechnet hat, dass das eigentlich möglich ist, ein BOS komplett frei nachzubauen. Und jetzt gab es halt eben wirklich was Erstes Anfassbares, zumindest für die großen Technikmedien und Technikblogs war es etwas, was man richtig anfassen konnte, eine erste Alpha-Version, die erschienen ist. Und ich habe, glaube ich, noch nie so eine stabile Alpha-Version gesehen wie das Haiku-System in der Alpha 1. Also da gab es einige Linux-Distros, die in ihrer Beta- oder sogar RC-Phase nicht so stabil liefen wie das erste Haiku in der Alpha-Version. Das hat natürlich aber auch dafür gesorgt, dass viele Leute sich dann auch nochmal für das Betriebssystem begeistert haben, damit beschäftigt haben. Neue Entwickler sind hinzugekommen und Leute sind dazugekommen, die versucht haben, dann vielleicht auch noch andere Leute mit ins Boot reinzuholen, also die Organisation so ein bisschen zu übernehmen und dem Haiku-Projekt auch zu helfen, vielleicht auch finanziell wieder zu helfen und so weiter und so fort. Ja, davor gab es aber auch bereits schon Daily Builds, die gebaut worden sind. Also tagtäglich wurden dann neue Versionen released, die man ausprobieren konnte. Und aber mit der Alpha 1 machte man halt dann auch wirklich so einen richtigen Schnitt und hat vor allen Dingen die Aufmerksamkeit der ganzen Leute für sich gewonnen. Ja, aktuell ist die Alpha-Version 4.1. Die stammt allerdings aus dem November 2012. Das ist so das letzte große Release, was Haiku herausgegeben hat. Es gibt aber natürlich auch immer noch Daily Builds, die man herunterladen kann. Und da kommen wir vielleicht mal jetzt von der Historie so ein bisschen zu dem, wie es aktuell so aussieht und für wen Haiku eigentlich so gedacht ist. Ich habe ja schon BOS-Fans so ein bisschen angesprochen, aber es gibt noch zahlreiche andere Zielgruppen, die sich vielleicht für das Haiku-System interessieren könnten. Ja, wie bereits erwähnt, es gibt wieder Daily Builds, die kann man sich runterladen, sollte man sich auch runterladen. Also für Leute, die jetzt nicht komplett zuhören, was ich hier rede in den nächsten paar Minuten, die sollten sich, wenn sie jetzt auf die Webseite gehen, dort nicht die Alpha 4.1 runterladen, weil sie einfach uralt ist. und nicht den aktuellen Stand widerspiegeln, sondern die sollten sich eine der Daily Builds runterladen. Selbst wenn da neue Bugs oder sowas drin sind, ist die Daily Build deutlich besser geeignet fürs Testen von Haiku heutzutage. Das ist also ein wichtiger Punkt. Nun, was macht Haiku und in dem Zusammenhang dann auch BOS so besonders? Weil eben Haiku natürlich viele Eigenschaften von BOS übernommen hat. Es ist, glaube ich, von außen etwas schwer zu beschreiben, wenn man eben dieses Feeling nicht gespürt hat und BOS damals nicht benutzt hat auf den uralten, grottig langsamen Rechnern. Ich erinnere mich, Windows 98, Windows ME oder sowas, was ich damals noch hatte, das lief schon ziemlich grottig auf meinen Rechner. Und da war es zum Beispiel nicht möglich, dass ich da mal eine Musikdatei abgespielt habe im Hintergrund und dann noch im Vordergrund mal, also einen Text konnte man auch schreiben, aber ein Spiel oder irgendwas anderes gezockt habe oder mal im Web flüssig rumgesurft habe. Das war einfach nicht möglich in der Windows-Ära und auch, oder im Windows-Bereich und auch im Linux-Bereich war das nicht so einfach möglich, gerade auf so ja etwas Hardware-limitierten Rechnern. Das war ja die Ära, wo eben ein Gigabyte Arbeitsspeicher nicht der Standard war, sondern alles darunter, also 128, 256 Megabyte RAM war so eher der Standard und 512 Megabyte RAM war schon die etwas gehobenere Klasse, sagen wir mal besser so. Und ja, wenn man da dann so ein BOS-System mal eingesetzt hat, dann hat man gedacht, man ist irgendwie auf dem Mond gelandet, weil das alles sich so leicht und flüssig anfühlte und das einfach flutschte. Und die Navigation durch das Dateisystem im Dateimanager, Tracker oder auch das Drag and Drop, das man jederzeit überall irgendwie einsetzen konnte, um bestimmte Sachen rüberzuziehen. Ich erinnere mich, damals war ja auch noch DVD-Ripping und sowas angesagt. Zur Sicherheitskopie natürlich. Da konnte man eben in dem BOS-System damals einfach mal das DVD-Ripping-Programm starten. Das war ja nicht so, dass das ein einzelner Prozess war, der dann direkt von DVD eine XVID-Datei erstellt hat, sondern es war damals so, dass es erstmal ein CD-Image erstellt hat und dieses CD-Image musste man dann in einen Konverter reinkopieren, der das dann umgewandelt hat in einen XVID oder eine MP4-Datei, MPEG-4-Datei. Und das war halt eben bei BOS damals sehr besonders, weil man konnte den DVD-Ripping-Prozess anfahren und der hat dann die ersten Megabyte schon geschrieben von den paar hundert Megabyte, die da von der DVD runterkamen oder sogar Gigabyte. Und man konnte dann, während er die DVD in eben dieses CD-Image gerippt hat, konnte man, oder geschrieben hat, kopiert hat, konnte man dieses DVD-Image bereits schon in den Konverter reinschieben. Und der Konverter konnte dann eben schon in MPEG-4 oder den XVID den Konvertiervorgang starten. Und das lief dann also gleichzeitig ab. Das war unbeschreiblich geil, weil sowas war in Windows-Zeiten oder auf dem Windows- und auf dem Linux-System undenkbar, dass sowas direkt funktionieren könnte. Dass man eine Datei, in die man gerade was reinschreibt, dass man die dann auch gleichzeitig im anderen Programm einliest und dann wieder was Neues rausschreibt. Also unglaublich, zumindest für mich auf meiner Maschine war das unglaublich, dass das alles parallel funktionierte, ohne dass irgendwie was ins Stocken geriet. Und während ich das machte, konnte ich gleichzeitig auch noch reinschauen in den Film. Also der war gerade am Konvertieren, ich konnte aber trotzdem schon mal reinklicken. Musste natürlich ein bisschen was warten, wie ähnlich wie Buffering heutzutage, damit halt eben genug auf der Festplatte schon geschrieben worden ist. Aber ich konnte dann gleichzeitig auch mal den Film sehen, während er eben auf meine Festplatte gerippt worden ist. Und das war halt schon sehr, sehr beeindruckend. Zumindest aus meiner Sicht. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht, ob ihr überhaupt damals schon einen PC hattet, aber das war schon das Nonplusultra, was man damals dann haben konnte. Und da war jeder begeistert, dem man das dann vorzeigen konnte. Ja, virtuelle Arbeitsflächen mit zig offenen Programmen konnte man da natürlich dann auch machen. Das machte dem System irgendwie nichts aus. Es lief einfach alles sehr flüssig, reagierte direkt eben auf Eingaben jederzeit. Und man hatte eben ein schnelles und zuverlässiges System. Und das war halt eben nicht der Standard, zumindest nicht bei den alten Krücken, die ich damals als Rechner hatte. Natürlich ist das jetzt vom Design her, auch heutzutage orientiert es sich immer noch an dem BOS-Design, nicht so das allerneueste und schickste, weil es hat sich an dem klassischen macOS-System erinnert oder an das klassische macOS-System hat es sich orientiert und mit so einem einfachen, leichten Facelifting, was man dem Ganzen dann verpasst hat, und einigen kleinen Besonderheiten. Fenster haben zum Beispiel keinen kompletten Fensterrahmen, sondern eben nur einen Tab, nur einen Reiter, der eben nur so groß ist wie eben der Fenstertitel selber. Und es gibt auch nur einen Minimieren, es gibt auch nur ein Schließen und einen Maximieren-Knopf und keinen Minimieren-Knopf. Und für das Minimieren muss man eben auf dieser kleinen Fensterleiste, auf diesem Tab einfach doppelklicken, dann wird das Fenster minimiert. Und ja, das hat eben schon seine besondere Bedienung. Heutzutage hat man ja doch eher, selbst auf einem macOS-System, die drei Standardknöpfe, die man so kennt, schließen, maximieren und minimieren. Oder bei Mac heißt das, glaube ich, optimieren, egal. Und das ist halt eben auch schon eine Besonderheit. Und meistens sind natürlich die Fensterleisten eben komplett über die ganzen Fenster und nicht eben in so einer Tab-Form, ähnlich wie bei einem Browser-Tab angeordnet. Ja, im Endeffekt muss man das System, glaube ich, aber selber mal erlebt haben, um sein Potenzial auch erkennen zu können. Vielleicht auch musste man das damals in der Zeit, wo BIOS sehr stark war, erlebt haben, um das Potenzial hinter dem eigentlichen System BIOS und damit dann eben auch Haiku erkennen zu können. Heutzutage wird man das wahrscheinlich nicht so, dieser Wow-Effekt wird sich da so schnell nicht einbürgern in jedes, oder wird sich nicht so schnell einstellen, wenn man das sich anschaut, das System, und wenn man dann hier mal ein bisschen rumsurft und da mal ein bisschen rumklickt, wird man das Feeling nicht so schnell bekommen, weil sich natürlich die ganzen anderen Systeme auch eben weit verbessert haben, sehr viel angepasst haben, sehr viel schneller geworden sind, in Sachen Multitasking besser geworden sind. Aber das Potenzial, das kann man durchaus noch sehen, auch in dem Haiku-System. Und gerade wenn man wenn man das BIOS zur Jahrtausendwende mal verwendet hat und weiß, wie die lahmen Rechner damals waren und wie viel man da an Power rausholen konnte, dann wird man eben doch dieses Feeling bei Haiku auf jeden Fall auch erleben können. Auch mit aktueller Hardware läuft es nämlich verdammt flotter als ein Linux- oder ein Windows-System laufen könnte oder sogar ein macOS-System laufen könnte auf der gleichen Hardware. Und das macht, sieht man auch vor allen Dingen natürlich auch in der Speicherauslastung des Betriebssystems zum Beispiel. Ich rede jetzt nicht so sehr davon, wie viel Speicher benutzt es jetzt in Wirklichkeit, sondern eher davon, begnügt es sich eigentlich. Das heißt, ich kann da auch immer noch meinen Rechner aus der Jahrtausendwende rauskramen, falls der noch läuft, und kann da ein Haiku drauf installieren. Das läuft genauso flüssig und flutscht genauso, wie damals eben das BIOS-System geflutscht ist. Und das ist halt, glaube ich, für so ein modernes Betriebssystem dann doch ein Aushängeschild, dass es eben auch auf alter Hardware ordentlich laufen kann. Das heißt, falls ihr noch ein altes Netbook oder sowas habt, braucht ihr das nicht wegzuwerfen oder euch mit irgendwelchen alten Linux-Distributionen rumzuplagen, sondern ihr könnt da mal auch ein Haiku-System ausprobieren. Das läuft da auch ziemlich flüssig. Ja, kommen wir mal ein bisschen was zu den Internas und Innovationen, die das BIOS-System, aber vor allen Dingen auch Haiku gebracht hat. Was hat man also nun konkret für Arbeiten investiert in den letzten Jahren in das Haiku-System? Es gibt da zahlreiche interessante Ideen, die in Haiku umgesetzt worden sind, von einem neuen mit FFmpeg-Power befeuerten Medienserver zum Beispiel, bis hin zu einem auf WebKit basierenden Browser, der mit HTML5, Audio- und Videosupport natürlich dann, und zahlreichen Apps, die man dann aktualisiert hat aus der alten BIOS-Zeit, die Nachbauten, die man ständig aktualisiert hat, hat man eben es geschafft, das alte BIOS-Konzept eben in das neue Jahrtausend zu befördern. Es gibt natürlich noch ein paar Sachen, die aus dem alten Jahrtausend sind, möchte ich fast schon mal behaupten. Also Haiku unterstützt ja wegen der BIOS-Binärkompatibilität deshalb auch noch das uralte GCC 295. Das war die letzte Version eben, die BIOS-Programme verwendet haben oder die BIOS verwendet hat. Und deshalb haben natürlich auch viele der Programme, sind eben gegen dieses gelinkt, gegen diese GCC-Version. Aus dem Grunde wird die immer noch standardmäßig ausgeliefert, wegen eben dieser Binärkompatibilität. Aber es gibt natürlich auch moderne GCC-4er-Version oder eine 4er-Basis, die ausgeliefert wird, die sogar standardmäßig ausgeliefert wird. Also es wird so eine Art Hybrid ausgeliefert. Und je nachdem, welches Programm man jetzt starten möchte, kann man eben, wenn man ein altes Programm starten möchte, wird GCC 2.9.5 verwendet. Möchte man ein modernes Programm starten, merkt das das Betriebssystem und wechselt dann eben die GCC-Version. Und dann wird das Programm eben mit GCC 4 gestartet. Ich glaube, die aktuellste Version ist 4.8.5. Kann aber auch schon wieder neuer sein, wenn ihr das jetzt hier hört. Ja, dank cleverer Techniken können eben diese beiden Libs nebeneinander existieren und die Programme ohne Probleme dann hin und her wechseln. Dazu werden natürlich auch schon alte BIOS-Tricks angewendet, dass man in den Metadaten der Programme hinein was schreiben kann, was wichtig ist. In dem Fall kann man zum Beispiel den Plattformtyp, glaube ich, heißt es, oder Architekturtyp hineinschreiben. Und damit wird halt eben in diesem Metadatum festgesetzt, okay, dieses Programm ist jetzt GCC 2 oder braucht GCC 4. Und das ist halt wirklich ein cleverer Trick, der eben auch aus dem BIOS-Lager hervorgeht, dass man halt eben die Option hat, Metadaten einfach in den Dateien abzulegen und das Dateisystem dann quasi wie eine Art Datenbank-Dateisystem zu benutzen. Neben der alten Software für BIOS, die ohne Probleme immer noch auf Haiku läuft, gibt es natürlich auch einige für Haiku geschriebene Anwendungen. Seit etwa 2-3 Jahren findet man die auch in einem eigenen Paketmanagementsystem, das man da eingepflegt hat. Also im Jahr 2013 hat man damit angefangen, an diesem neuen modernen Paketmanagementsystem zu arbeiten, sich Gedanken dazu machen, wie könnte ein Paketmanagementsystem unter Haiku aussehen, weil vorher war es einfach nur ZIP-Datei runterladen und in der ZIP-Datei war halt eine Binärdatei drin, die hat man angeklickt. Das wollte man ablösen, wollte es moderner machen und da hat man sich halt wirklich auch orientiert an den modernen Ansätzen, die so aktuell auch bei Linux zum Beispiel, bei den verschiedenen Linux-Distributionen diskutiert werden, also schon im Jahr 2013 war man schon so weit und hat sich das da angeschaut und hat dann wirklich auch ein Paketmanagementsystem geschaffen. Und ich glaube, wir hatten bereits schon mal davon geredet, von dem Haiku-Paketmanagementsystem. Also einfach mal auf Radio Tux nach Haiku suchen, da werdet ihr sicherlich noch einen Beitrag finden. Und auch auf der Webseite von Haiku werdet ihr noch sehr, sehr viele Beiträge dazu finden. Das könnte eine eigene Sendung sein, nur das Paketmanagement-Format von Haiku. Aber ganz kurz, um das mal ein bisschen anzusprechen, der große Vorteil von diesem Paketmanagementsystem, das von Grunde auf quasi neu entwickelt wurde, hat eben dafür gesorgt, dass man Haiku in ein wirklich modernes, cleveres System umgewandelt hat, was dazu führt, dass Pakete dann quasi mit Binärdateien ausgeliefert werden, herkömmlich, wie man das auch bei Linux-Distributionen kennt. Allerdings werden die dann nicht irgendwie ausgepackt und installiert auf der Festplatte, sondern sie werden, weil das System selber eigentlich ein Read-Only-System ist. Sie werden eben als Overlay dahin gemountet, wo das Betriebssystem normalerweise die erwartet, wenn man sie installieren würde. Und das hat halt einen sehr, sehr großen Vorteil, weil man dann diese HPKG-Dateien, Haiku-Package-Dateien einfach in einen Ordner reinschieben kann. Das System erkennt, da ist eine neue Datei, dann wird die Datei eingebunden oder das neue Paket, das wird dann eingebunden. Es wird automatisch, es erscheint dann automatisch auch im Startmenü, also im Programmmenü, wo man alle Programme so ein bisschen sieht. Und es wird also von da aus, kann es auch direkt gestartet werden, es funktioniert, es ist im System direkt eingebunden. Möchte man das Programm deinstallieren, reicht es einfach, diese HPKD-Datei irgendwo anders hin zu verschieben, in den Mülleimer beispielsweise, oder direkt zu löschen. Und das Programm verschwindet halt eben direkt von der Festplatte. Das ist also eine sehr, sehr elegante Geschichte. Elegant aus dem Grunde auch, weil natürlich das HPKG-Format, Haiku-Package-Format natürlich auch ein bisschen was komprimiert, dadurch etwas platzsparend ist, aber natürlich auch die Auflösung von Abhängigkeiten und sowas genau auch über das HPKG-Format geschieht, so dass halt Abhängigkeiten, Bibliotheken oder sowas dann auch in diesem H-Package-Format, im Haiku-Package-Format existieren, einfach daneben installiert werden können oder einfach als Datei daneben liegen. Und dann benutzt halt eben dieses Programm, diese Bibliothek in der Version zum Beispiel. Und dann ist dann vielleicht ein anderes Programm, das braucht auch die Bibliothek, aber in einer neueren Version. Und dann kann halt eben die neuere Version auch als Haiku-Package-Format irgendwo da liegen. Und das Programm sorgt automatisch dafür, dass es die richtige Bibliothek bekommt und nimmt. Das hat also verdammt viele Vorteile für ein modernes Paketmanagementsystem. Kann natürlich auch ein paar Nachteile haben. Das wird ja aktuell bei den Linux-Distributionen auch diskutiert. Aber der Vorteil ist halt, dass man verschiedene Programme in verschiedenen Versionen parallel installiert haben kann und parallel auch ausführen kann. Und das ist halt, glaube ich, ein großer Vorteil für das System selber. Apropos System selber, das komplette Haiku-System selber steckt auch in einem Haiku-Paketformat, weil ich ja gesagt habe, der Rest, das normale System selber, also oder das, was man sieht vom System selber, also /bin-Verzeichnisse, wo halt eben die Binärdateien rumliegen, das ist alles read-only nur. Und das eigentliche Schreiben und den ganzen Kram, das wird dann im Home-Verzeichnis zum Beispiel übernommen. Das ist ein bisschen was komplizierter, aber das heißt auch, dass das Haiku-Betriebssystem selber in einem Haiku-Package-Format vorliegt. Und das hat natürlich auch wieder enorm große Vorteile. Möchte man nämlich ein Upgrade machen vom System, wird einfach dieses Haiku-Package-Format ausgetauscht, einmal neu gebootet und dann hat man eben das neue System. Funktioniert das neue System nicht, kann man eben das alte Haiku-Package-Format einfach nehmen und davon booten. Und ich weiß nicht, inwieweit das schon fortgeschritten ist, ob das möglich ist, aber theoretisch wäre es natürlich auch möglich, zwei verschiedene Haiku-Systeme dann einfach zu booten mit den gleichen Einstellungen, die dann auf einem verschiedenen Stand laufen. Also das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Also insgesamt gesehen ist es also die beste Kombination aus Nutzerfreundlichkeit, würde ich mal behaupten, und dem klassischen Paketmanagementsystem, das man auch so von Linux her kennt. Ja, dann gibt es noch eine weitere Innovation, die man mit Haiku eingefügt hat, die so nicht bei anderen Betriebssystemen zu finden ist. Das ist das Haiku Vector Image Format, HVIF, das im Grunde genommen für sämtliche Icons verwendet wird und somit eben eine verlustfreie Skalierung von Icons ermöglicht. Jetzt fragen sich einige, wozu braucht man denn sowas? Ja, das kommt halt eben, wenn man 4K-Monitore oder 5- oder 6K-Monitore haben möchte, dann macht es natürlich Sinn, auch hochskalieren zu können. Mit Text geht das relativ einfach, mit Icons geht das bei ja aktuellen bestehenden Systemen doch etwas schwieriger. Und Haiku hat sich da eben das HVIF-Format ausgedacht. Wer Näheres dazu hören möchte, ich hatte mal eine TechView-Podcast-Folge gemacht. Dort könnt ihr euch das auch mal anschauen, auch recht aktuell. Da habe ich euch mal ein bisschen erklärt, wie das so aufgebaut ist. Ein großer Vorteil von diesem, oder weshalb man das gemacht hat, das ist halt eben für Icons gedacht und hat halt eben den großen Vorteil, dass die sehr klein sind, so dass sie auch in den Metadaten einer Datei gespeichert werden können. Und so muss zum Beispiel dann nur an einer Stelle im Dateisystem gelesen werden und nicht irgendwie das Programm-Icon von einer anderen Stelle gelesen werden für ein Programm. Ja, das wird in den Metadaten abgespeichert. Da spreche ich dann auch wieder von dem datenbankähnlichen Dateisystem, das natürlich dann auch in einer aktuellsten, neuen, freien, offen, verbesserten Version dann im Gegensatz zu einem BOS-System in Haiku enthalten ist. Und man kann damit immer noch Schnellsuchen machen, Metadaten in Dateien ablegen und somit ganze Sammlungen von Musik oder Bilder taggen einfach. Also das, was ich immer sehr gerne gemacht habe auf meinem System war, ich hatte eine super geniale MP3-Sammlung und hatte dann ein Skript, das mir die MP3-Tags ausgelesen hat und in Metadaten, in BFS-Metadaten abgespeichert hat. Und so konnte ich dann einfach, anstatt einen eigenen Musikplayer oder sowas aufzumachen, oder Musikverwaltung aufzumachen, der mir das Ganze nach Interpreten oder sowas sortiert hat, habe ich einfach Suchen abgespeichert, also Suchordner quasi abgespeichert auf dem Desktop und die hatten dann halt zum Beispiel einen Interpretennamen und dann habe ich einfach draufgeklickt und er hat mir dann einfach das angezeigt, was er eben im Datenbankdateisystem dort gefunden hat und da hatte ich dann quasi meine Musiksammlung eben direkt nativ im Dateimanager drin und das ist eine sehr, sehr clevere und schöne Ansicht, weil das funktioniert halt überall. Und das funktioniert natürlich auch mit Bildern. Und natürlich gibt es dann auch, wenn man so ein datenbankähnliches Dateisystem hat, auch die Möglichkeit, dann jede Menge sehr, sehr starke Suchen durchzuführen. So hat man halt die Möglichkeit, zum Beispiel eine Suchanfrage zu machen, wie liste mir alle E-Mails mit dem Absender so und so in einem Zeitraum von so und so auf. Und da brauche ich halt eben nicht einen eigenen E-Mail-Client, der sowas unterstützt, sondern die E-Mails werden als Dateien einfach abgelegt in das Heiko-System. Heiko hat einen einfachen Mail, ja, Client kann man es eigentlich nennen, sondern Mail-Kit würde ich mal fast schon behaupten, dass eben die E-Mails in einen Ordner reinpackt und dann vernünftig auch taggt und vernünftige Metadaten dann auch gibt. Und so habe ich halt direkt die Möglichkeit, von egal wo ich gerade bin, einfach die E-Mail zu suchen und kann die dann natürlich auch weiterverarbeiten und weiter nutzen. Und das geht natürlich nicht nur für E-Mails, das geht auch für Kontaktdaten. Also wenn ich Kontakte ablegen möchte, die werden dann auch eben als Datei, wenn man halt diese Metadaten hat, die Datei selber hat vielleicht 0 Bytes, aber die ganzen restlichen Informationen, Kontaktinformationen zur Person selber werden dann halt in den Metadaten abgespeichert. Zum Beispiel auch ein Profilfoto oder sowas, die Nummer, Geburtsdatum, was auch immer, Straße, Ort, das kann man dort alles abspeichern. Man kann das dann auch durchsuchen. Also eine sehr geniale Sache, wie ich finde. Und so etwas gab es bis heute nicht. Also Microsoft hat mal mit WinFS sowas versucht, hat es aber nicht performant hinbekommen. Und BFS, das Dateisystem, ist eben, glaube ich, das Einzige, was das wirklich konsequent umsetzt. Ich weiß, einige Linux-Experten werden jetzt sagen, X4 oder auch XFS oder JFS, die haben auch erweiterte Dateiattribute, da kann man so etwas Ähnliches machen. Ja, aber es wurde nicht wirklich gemacht. Es gab mal ein paar Ansätze, die das versucht haben, aber die haben nicht sehr weit dazu geführt, dass das weite Verbreitung gefunden hat. Ich glaube, in X4 sind diese erweiterten Dateiattribute immer noch deaktiviert standardmäßig bei den meisten Linux-Distros. Ja, dann gibt's noch eine weitere Innovation. Stack and Tile nennt sich das Ganze und das ermöglicht einem Fenster intelligent zu gruppieren. Möchte man zum Beispiel einen Bildviewer neben dem Dateimanager ausrichten, kann man die beiden dann verbinden mit dem Stack und Tile Feature, in dem Fall mit dem Tile Feature. Und dann hat man so etwas Ähnliches wie beim Tiling Fenster Manager. Zwei Fenster, die quasi nebeneinander kleben, wo ich dann einfach das eine größer ziehen kann, das andere etwas kleiner ziehen kann zum Beispiel. Oder ich kann beide in der Größe verändern. Also die kleben miteinander, die sind halt miteinander verschmolzen, so als ob es ein Programm wäre, ein Programmfensterchen. Und das hat schon enorme Vorteile. Beim Bildviewer zum Beispiel habe ich die Möglichkeit, und das ist auch ein cleveres Feature, ich kann beim Bildviewer einfach sagen, okay, ich möchte zum nächsten Foto springen, dann zeigt er mir das nächste Foto an. Gleichzeitig, wenn ich dieses Stack-and-Tile-Feature aktiviert habe, wird im Dateimanager dann die nächste Datei auch markiert, sodass ich das weiß, dass ich auch keinen eigenen Dateimanager mehr brauche in meinem Bildviewer, sondern den normalen Dateimanager verwenden kann, sodass, wenn ich dieses Bild zum Beispiel als Hintergrundbild setzen möchte, indem ich das per Drag and Drop auf den Hintergrunddialog ziehe, dass ich das dann direkt machen kann. Also wunderbar intelligent ausgedacht. Natürlich auch wie viele verschiedene andere Sachen. Zum Beispiel, wenn ich eine IDE mir zusammenbastle oder so etwas Ähnliches wie ein GIMP-System habe mit sehr, sehr vielen Fensterchen oder sowas, habe ich, selbst wenn der Autor nicht vorgesehen hat, dass ich einen Einfenstermodus oder sowas habe, kann ich den simulieren mit Hilfe dieses Styling-Features, was in Heiko eingebaut worden ist. Dazu kommen wir gleich nochmal. Das war nämlich eine super Entdeckung, die jetzt nicht direkt vom Heiko-System selber aufgenommen worden ist, sondern ein Forschungsergebnis war einer Universität. Da sagen wir gleich nochmal was zu, sage ich gleich nochmal was zu. Dann gibt's noch das Stacking-Feature. Das Stacking-Feature, ich habe ja davon geredet, dass Heiko im Grunde genommen keinen kompletten Fensterrahmen hat, sondern so eine Art Reiter oder Tab verwendet. Und das bietet natürlich dann sofort an, okay, man kann natürlich dann auch die Fensterchen dann, wenn sie in Reitern angeordnet sind, natürlich dann auch miteinander verbinden und dann ähnlich wie im Webbrowser dann zwischen den verschiedenen Tabs oder zwischen den verschiedenen geöffneten Fenstern dann hin und her klicken. So ein Feature gab es mal bei KDE Plasma, ich glaube in der 4er-Variante. Da gab es eben auch die Möglichkeit, dann einzelne Programme in einen Tab dann zu vereinen. Und dann konnte man eben einen Musikplayer haben neben dem Bildviewer und neben dem Dateimanager oder sowas. Und die waren halt eben quasi in einem Fenster vereinigt und man kann mit den Tabs dann hin und her schalten zwischen den einzelnen Anwendungen. Das eben das Stacking-Feature, das hier ebenfalls möglich ist. Ja, kommen wir mal ein bisschen vielleicht jetzt zur Software, die bei Heiko so drinsteckt, weil das ist natürlich, jetzt habe ich, glaube ich, einigen ein bisschen was Vorgeschmack drauf gegeben, was man bei Heiko alles erwarten kann. Aber wie sieht es eigentlich aus mit der Software? Und ja, was die Softwareauswahl angeht, ist die dann doch noch etwas limitiert. Das hat einfach damit zu tun, dass BOS natürlich damals nicht so richtig abgehoben ist, gestorben ist quasi. Es gibt zwar noch die alte Software, die alte BOS-Software, die läuft auch zu 99% eigentlich ohne Probleme auf Haiku. Was Haiku-Software, was neuere Software angeht, sieht es aber etwas, etwas weniger aus. Da gibt es auch weniger kommerzielle Firmen, die einfach mal gedacht haben, okay, wir machen jetzt einfach mal was, stecken Geld rein in ein Programm, das dann für Haiku rauskommt. Das kennt ihr ja von Linux-Distros, da ist es auch eher selten, dass sowas passiert. Deshalb ist das bei Haiku was man vielleicht nicht so sehr kennt, dann noch unwahrscheinlicher. Man findet aber das Nötigste, was man halt eben so braucht, entweder out of the box oder dann auch in dem Paketmanager. Es gibt dazu auch eine nette grafische Oberfläche. Natürlich kann man das auch per Terminal bedienen, den Paketmanager. Aber es gibt eine nette grafische Oberfläche, die nennt sich Haiku Depot. Und passend also zu als Paketmanager. Und da hat man halt eben die Möglichkeit, Programme runterzuladen. Und man findet auch teilweise ein paar bekanntere Programme aus der freien und Open-Source-Welt, aus der Linux-Welt vielleicht auch. Das handelt sich dabei meistens dann auch um Qt4-Portierungen. Dort sind dann zum Beispiel einige bekannte Apps wie zum Beispiel VLC, K-Office. Ja, ich habe mir nicht versprochen, wirklich K-Office und nicht Caligrasuit. K-Office oder eben auch Capzilla kann man finden. Es lassen sich dann natürlich auch Paketdateien direkt als Haiku-Package-Format irgendwo runterladen. Da gibt es einige Leute, die bieten das eben auch so an, wenn sie ein Programm geschrieben haben. Und falls es halt eben noch nicht in das Repository hineingekommen ist. Und gibt vielleicht auch alternative Repositories, wo man einige Programme dann auch finden kann, die Leute dann gepackt haben. Es gibt relativ viele Spiele, die gepackt worden sind. Das sind jetzt nicht die großen 3D-Klassiker, sondern das sind wirklich, oder 3D-Ego-Shooter oder sowas, sondern das sind eher SDL-basierende Spiele, also Casual Games meistens. Die werden auch von der kleinen Fangemeinde gepackt, rückportiert oder rüberportiert. Und da gibt es also eine Reihe von sehr interessanten Spielen. BOS hatte damals auch sehr interessante Spiele. Ich glaube, es gab SimCity. Es gab SimCity hieß es, glaube ich. Und es gab Worms. Armageddon gab es für BOS, zumindest als Beta-Version teilweise, die dann auch irgendwie freigegeben worden sind. Und wenn ihr jetzt noch eine Original-Worms Armageddon CD oder DVD oder sowas habt, dann könnt ihr die Programmdaten da auch rüber kopieren und habt dann die BDR-Datei, mit der ihr das Ganze auch unter Haiku ausprobieren könnt. Quake, also die alten Klassiker, Ego-Shooter-mäßig Quake und was alles so im Laufe der Zeit auch als Open Source veröffentlicht worden ist, gibt es natürlich auch unter Haiku. Mit der 3D OpenGL-Performance sieht es noch so aus, dass die noch nicht wirklich Hardware unterstützt wird. Also das ist meistens Software OpenGL, was dort unterstützt wird. Es gibt für einige Karten auch Hardware OpenGL-Support. Ich glaube, das sind meistens Nvidia-Karten. Aber ansonsten hat man meistens Software OpenGL nur. Das klingt jetzt sehr ziemlich langsam, aber das ist nicht so langsam. Für die Sachen, die es dort gibt, ist das relativ flott. Ja, aber die Standardsachen, die man halt so braucht, also ein Webbrowser, ein Mail-Client, ERC-Client, Torrent-Client, ein Media-Player, Bild-Viewer, auch ein Bildbearbeitungsprogramm und sogar ein Video-Editor ist jetzt in der Mache. Also das steht alles bereits schon bereit, kann man installieren, ausprobieren, funktioniert ohne große Probleme. Apropos Multimedia so ein bisschen. Multimedia-Konzentration war ja auch eines der großen Features von BOS. Das hat man jetzt mit Haiku, diese große, gute Schnittstelle, die BOS damals geschaffen hat, hat man mit Haiku übernommen so ein bisschen oder auch nachempfunden. Und da gibt es zum Beispiel eine Anwendung, die nennt sich Cortex. Und so wie der Name eigentlich schon ein bisschen verrät, kann man damit halt sehr gut erkennen, was für Audioprogramme da laufen, oder man kann Audioprogramme, deren Ausgängen mit anderen Audioprogrammen und Eingängen verbinden und so weiter und so fort. Also das ist etwas, so eine Art Jack-Audio-Daemon, der einfach zentraler Bestandteil des Systems selber ist und der eben mit Cortex dann auch direkt angesteuert werden kann. Und das ist sicherlich für die Leute, die sehr viel mit Audio arbeiten, glaube ich, ein sehr, sehr interessantes Dingens. Ich erinnere mich auch an die BOS-Demo damals. Das muss ich mal als Anekdote noch ein bisschen erzählen, weil viele Leute jetzt von Dolby Atmos und so weiter erzählen. BIOS hatte damals schon so etwas, naja, nicht ganz so ausgeklügelt, aber es gab halt damals schon eine BIOS-Demo, glaube ich, zu BIOS-4er-Zeiten sogar schon, wo es Audiodateien gab und Audioplayer gab, die dann direkt 5.1-Systeme angesteuert haben. Da liefen also wirklich 5 verschiedene Audio-Streams gleichzeitig und man konnte die dann im Raum verschieben und konnte dann gleichzeitig, wenn man eben so ein Audio-Setup hatte, konnte man eben die Veränderungen hören, indem man eben auf so einem 3D in einem Programmchen auf eine 3D-Oberfläche dann einfach die verschiedenen Audio-Streams rübergezogen hat. So hat sich eben das Sound dann auch verändert. Also eine sehr geniale Geschichte. Und ja, diese Multimedia-Konzentration hat man natürlich auch in Haiku übernommen. Da gibt es also jede Menge Sachen, die man dort mitmachen kann in Sachen Multimedia, die sehr, sehr interessant sind. Natürlich kann man auch so ziemlich jede für die Kommandozeile und POSIX-kompatible App portieren. Und weil halt eben Haiku POSIX-kompatibel ist und es gibt ein normales Terminal, das ihr aufmachen könnt und dann wird da sogar eine Bash als Shell gestartet, habt ihr die Möglichkeit, dann so nützliche Programme wie zum Beispiel ein Top aufzurufen, einen Grab aufzurufen, einen Vim aufzurufen, Emacs oder sowas, könnt ihr alles ausprobieren. Es gibt dank der Haiku Porters oder des Haiku Porters Projekt auch eben eine Möglichkeit, sehr, sehr viele Anwendungen bereits zu finden, die für die Konsole gedacht sind. Da, wo es mit der POSIX-Kompatibilität zu Ende geht, beispielsweise bei einem GNU-Screen, weil da wird auch so ein bisschen Multi-User-Support und sowas gebraucht, was eben Haiku noch nicht so vollständig hat, gibt es halt Probleme, aber das meiste funktioniert. Also ein WeChat zum Beispiel, ein IRC-Client, als IRC-Client zum Beispiel, wenn man das mag, sollten ohne Probleme funktionieren. Auch Vielzahl von weiteren Programmen sollten ohne Probleme funktionieren. Python-Perl-Programme sollten keine Probleme machen, sollten sich recht leicht portieren lassen oder teilweise bei Python-Skripten geht das auch direkt so. Also ein YouTube-DL zum Beispiel kann man direkt unter Haiku ausführen. Braucht man nur Python installiert zu haben. Ja, noch eine weitere Besonderheit von Haiku, wieder an BIOS angelehnt, sind Codex-Formate für alle möglichen Bilder, Videos, Audios und so weiter und so fort. Das wird bei Haiku ähnlich wie bei BIOS zentral verwaltet und da muss man nicht sowas wie GStreamer installieren oder irgendwie was anderes, sondern das wird einfach, da gibt es ein System bei Haiku und das können alle Programme benutzen. Hat einen großen Vorteil. Weil das wird nicht nur für Audio- und Videocodecs gemacht, sondern auch für Bildformate. Im Grunde genommen für alles, was man auf dem System an Dateiformaten hat, kann man die zentral verwalten. Es gibt die sogenannten Translatoren oder Translators, zum Beispiel für Bilddateien oder auch für Textdateien oder sowas. Und die können einfach zentral bei Haiku in einen Ordner reingeworfen werden. Und jedes Programm hat dann die Möglichkeit, mithilfe dieses Translators dann diesen Dateityp zu öffnen. Sprich beispielsweise eine Doc-Datei, also eine Word-Datei, kann dann einfach geöffnet werden oder kann verarbeitet werden, sagen wir mal so. So ist es die Möglichkeit, wenn man eben diesen Doc-Translator installiert hat, kann man eben eine Doc-Datei in ein PDF verwandeln und sich das Ganze dann anschauen, weil es gibt, glaube ich, keinen direkten nativen Doc-Viewer. Es gibt eine ABI-Word-Portierung auf GTK-Basis, etwas älter. Noch, die kann aber, oder etwas älter schon, die kann Doc-Dateien lesen. Ich glaube, K-Office kann das auch, wenn ich mich nicht komplett irre. Natürlich kann man das im Browser auch immer öffnen. Es gibt ja auch da diverse Möglichkeiten. Selbst ein LibreOffice läuft ja jetzt im Browser und sollte da eventuell auch mit dem Web-Positive, dem Webbrowser unter Haiku, keine Probleme machen. Ja, aber wie gesagt, weil man solche Sachen zentral finden kann, sprich, wenn man da zum Beispiel einen Codec hinzufügt, H265 zum Beispiel wäre jetzt so etwas, was mir einfällt, was glaube ich noch nicht mit dabei ist. Wenn der rauskommt, dann muss man sich diese Datei einfach runterladen. So ein Translator ist das im Grunde genommen. Kopiert den Codec einfach rüber und dann hat man Support für H265 in allen Programmen, also im Videoeditor, im Videoplayer und in anderen Programmen, die halt eben so irgendwie was mit Videos machen wollen oder mit dem mit der H265-Datei. Ja, Treiber werden genauso einfach gehandhabt, die werden auch in einem Ordner einfach abgelegt und da kann man einfach sagen, okay, also zentralen Ordner abgelegt, da gibt es natürlich auch wieder Home-Nutzer und globaler Nutzer, ein so kleiner Unterschied, aber ja, im Grunde genommen ist das ziemlich einfach möglich. Bei Haiku gibt es jetzt keinen Multi-User-Support, beziehungsweise, ja, Nee, der ist noch nicht eingebaut. Also prinzipiell müsste der da sein, ist aber nicht da, ist ein Single-User-Betriebssystem, ist vielleicht für den einen oder anderen etwas ungewohnt. Also man kann keine Nutzer anlegen und mit dem Passwort versehen oder sowas, sondern das ist wirklich ein Single-User-Betriebssystem. Wenn man es hochfährt, dann hat man direkt den Desktop da, da muss man sich also nicht um- oder anmelden. Hat Vor- oder Nachteile, wird sicherlich noch kommen, orientiert sich momentan noch an BOS, das eben auch ein Single-User-Betriebssystem ist. Und das ist, glaube ich, heutzutage auch für den normalen Rechner, für den ich persönlich rumschleppe, glaube ich, ja, geht das noch in Ordnung. Also Treiber können genauso einfach aus dem zentralen Ordner rauskopiert werden, dann sind die so quasi gelöscht. Beim nächsten Hochfahren wird er eben nicht mehr benutzt, oder wenn es neue Treiber gibt oder sowas, kopiere ich die einfach in den Ordner und dann wird meine Soundkarte, mein Netzwerkchip oder sowas direkt erkannt. Apropos Treiber, da kommen wir vielleicht auch mal ein bisschen zum Aufbau von Haiku. Weil Haiku ist ja eben kein Linux-basierendes System, kein BSD-basierendes System, sondern ist so ein eigenes, ist eben auf BOS nachempfundenes System oder auf dem Grundaufbau von BOS, auf der Idee von BOS basierendes System. Und da sieht es natürlich ein bisschen anders aus mit dem Aufbau von dem ganzen System. Da müssen wir also ein bisschen was reden. Das ermöglicht halt eben das mit dem Treiber rein- und rauskopieren zum Beispiel. Denn das Haiku-System hat so, ja, fast, würde ich mal behaupten, Mikrokernel-mäßig einen Aufbau. Der Kernel selber nennt sich New OS, stammt auch von einem BOS-Entwickler. Also ein ehemaliger BOS-Entwickler hat das eben für Haiku auch entwickelt, den Kernel. Und ja, es ist ein Mikrokernel oder Microkernel-mäßiger Kernel. Es ist also kein richtiger Microkernel, eher ein Hybrid-Kernel. Also wie macOS vielleicht auch ein Hybrid-Kernel, ist es das hier eben auch ein Hybrid-Kernel. Aber er hat eben die typischen Elemente eines Microkernels, wie eine Hand von Server bzw. Kits, die den Kernel unterstützen, wie zum Beispiel ein Netzwerk-Kit, ein Audio-Kit, ein Application-Server zum Darstellen der grafischen Oberfläche und der ganzen Anwendungen oder auch ein Print-Server zum Drucken zum Beispiel. Es handelt sich aber wirklich um einen Hybrid-Kernel, also es ist kein Microkernel-System wie ein Minix 3 oder sowas. Haiku verfügt dann auch über eine Shell, das kennt man ja auch, so eine Textkonsole, Unix-ähnliches Terminal, auch die Bash läuft da drin, habe ich ja kurz erwähnt schon. Aber das primäre System für Haiku ist ein grafisches System. Die grafische Oberfläche ist das primäre System, weil eben Haiku für den Desktop-Nutzer geschrieben worden ist und nicht für den Netzwerknutzer oder für den Unix-Freund, sondern das ist wirklich ein reines Desktop-System. Deshalb auch Single-User-Betriebssystem und sowas. Das erkennt man an der einen oder anderen Stelle auch. Und ja, also da ist der Fokus sehr stark drauf. Und dank dieses sehr fein durchdachten Aufbau des ganzen Kernels mit den Servern und Kits und so weiter und so fort, stellt Multitasking für Haiku auch keinerlei Probleme dar. Jede Anwendung hat ein Menü oder einen Button, oder jede Anwendung, die ein Menü oder einen Button hat, die werden in einem eigenen Thread abgearbeitet, so dass eben, wenn ich mal ein Menü aufmache, der den Rest des Fensters nicht irgendwie komplett überfordert und zum Einsturz bringt oder zum Stocken bringt. Und das sorgt halt eben dafür, dass die Performance des ganzen Systems dann enorm beschleunigt werden kann, dass das Ganze, diese Performance sich einfach so wunderbar schnell und gut anfühlt, wie es eben damals bei BOS auch der Fall war. Also man hat sehr, sehr viel in Threads ausgelagert. Und das Tolle ist halt, aber da würde ich jetzt auch schon wieder ein bisschen zu weit ausholen, ich habe ja schon fast eine Stunde gequatscht, es gibt auch ein Messaging-System, so dass die Threads miteinander kommunizieren können, ohne sich gegenseitig zu blockieren. Und das funktioniert auch über Programme hinaus. Funktioniert das also auch. Zwei Programme können miteinander kommunizieren, ohne sich gegenseitig zu blockieren. Also ein wirklich geniales System gemacht, wirklich durchdacht, ein wirkliches System für das 21. Jahrhundert gemacht. Und ja. Es gibt auch Systemtools, die ermöglichen es zum Beispiel, diese vielen verschiedenen einzelnen Threads von Programmen dann auch anzuzeigen. Und das Schöne ist, wenn man ein Programm spinnt oder mal hängt oder sowas, das kann ja auch mal passieren, ist ja momentan noch so ein bisschen Alpha-Qualität, dann hat man die Möglichkeit, nicht das Programm abzuschießen komplett, sondern auch mal zu sehen, vielleicht in welchem Thread hängt das jetzt gerade überhaupt. Und dann hat man sogar mit diesen Systemtools die Möglichkeit zu sagen, okay, diesen Thread möchte ich jetzt immer mal abschießen. Und dann kann ich den Thread abschießen, dann wird dieser Thread wirklich abgeschossen. Das Programm selber läuft aber weiterhin. Und ich kann dann weiter vielleicht mit dem Programm arbeiten, ohne dass ich vielleicht wertvolle Zeit verloren habe bei einem Texteditor zum Beispiel, dass ich da irgendwie was neu eintippen müsste oder Angst habe, dass ich Datenverlust habe oder sowas. Hat also einen ziemlich großen Vorteil. Kommen wir nochmal zu den Treibern zurück. In Sachen Hardware-Support bietet Haiku da auch einige eigene Treiber aus der BIOS-Welt natürlich noch an, also diese Binärkompatibilität, das heißt, ich kann einfach mal auch einen BIOS-Treiber nehmen, das funktioniert meistens, nicht immer. Gerade auch für alte Grafikkarten und so weiter und so fort ist das allerdings auch ein guter Punkt, den man mal beachten sollte, dass das eben auch funktioniert. Aber auch einige Treiberentwickler aus der guten alten BIOS-Welt haben dann ihre Treiber mittlerweile für Haiku portiert oder herausgegeben und in die Moderne dann damit quasi gerettet und supporten dann auch neuere Karten. Es gibt zum Beispiel Bestrebungen, Code aus vorhandenen Treiberprojekten für zum Beispiel Grafikkarten insbesondere zu übernehmen. Es gibt natürlich auch noch alten Code für Grafikkartensupport und so weiter und so fort, der insbesondere für ältere Karten dann sehr gut geeignet ist. Bestes Beispiel aber auch für das Übernehmen von vorhandenen Treibern aus anderen freien Open Source Projekten ist zum Beispiel der Support von OSS-Treibern, also Open Sound System-Treibern, meistens aus dem BSD-Lager, weil dort wird OSS ja noch eingesetzt. Oder eben Netzwerkkarten-Support, der dank eines eigenen BSD-Layers dann es ermöglicht, den Netzwerksupport bei Haiku ziemlich gut auszubauen. Dazu steht dann zum Beispiel stehen einige WLAN-Treiber zur Verfügung für die Unterstützung halt von diversen Wi-Fi-Chips. Insgesamt gesehen ist aber da noch Nachholbedarf. Also man kann nicht davon ausgehen, dass wenn ich jetzt hier ein System habe, das wunderbar mit einem Linux oder mit einem FreeBSD läuft, dass das dann auch sehr gut oder 100% mit Haiku unterstützt wird. Gerade was Wi-Fi-Chips oder sowas angeht oder WLAN-Chips damit, tut es sich dann doch noch etwas schwer. Also ich hatte da Probleme zum Beispiel bei einem Atheros-Chip in meinem Rechner hier und der läuft eigentlich wunderbar mit ATH9K-Treiber unter Linux. Und wollte partout eben nicht mit Haiku funktionieren. Ein Intel-Chip, ich weiß gar nicht welcher, der normalerweise bei Linux mit einem IVL-Wi-Fi-Treiber läuft und einem proprietären Kram dann noch als Firmware, der lief out of the box bei Haiku. Also da muss man vielleicht selber mal ein bisschen ausprobieren. Gibt ja ein Live-System, das man ausprobieren kann und dann kann man sehen, ob das funktioniert oder nicht. Besser funktioniert sind Netzwerk-LAN-Karten, also die werden meistens out of the box alle unterstützt, ich glaube, außer Broadcom. Wenn ihr da so einen Broadcom-Chip habt, dann könnte es Probleme geben, aber ansonsten wird das alles ohne Probleme unterstützt, weil die ja doch ziemlich offen sind, was das angeht. Bei Wi-Fi könnte es noch Probleme hier und da geben, aber im Großen und Ganzen wenn es erkannt wird, läuft es dann relativ gut. Soundkarten, wie gesagt, OSS-Treiber gibt es da auch, werden im Grunde alle groß oder grob unterstützt. Was Probleme bereiten kann, ist, wenn ihr HDMI, also Sound über HDMI ausgeben wollt, das glaube ich wird nicht so richtig unterstützt. Also da müsst ihr wirklich über die analogen Ausgänge gehen von eurer Soundkarte. Damit habt ihr, glaube ich, am meisten Spaß. Und wenn ihr sowieso einen Laptop oder sowas verwendet, dann habt ihr da sicherlich keine Probleme, was das angeht. Ja, was die Entwicklung so ein bisschen angeht, da geht Haiku auch ein paar besondere Wege, würde ich mal behaupten, denn hier hatte man lange das Konzept von Bounties, also von Kopfgeld für spezielle Features gepflegt. Das heißt, die komplette Wi-Fi-Unterstützung zum Beispiel wurde per Bounty gesammelt. Das heißt, da hat man gesagt, hier, das ist das Bounty, Kopfgeld, die Idee, was wir umsetzen wollen. Wir wollen Wi-Fi-Support in Haiku, spendet mal dafür. Und dann gab es halt eben sehr, sehr viele Spenden. Ich glaube, die sind da über 200% oder 300% gegangen, also ähnlich wie beim Crowdfunding. Aber für dieses eine spezielle Feature, das man eben bei Haiku eingebaut haben wollte, dann hat man genug Geld zusammen gehabt, um halt eben dann einen Entwickler dann auch in Vollzeit dafür zu beschäftigen, der eben an der Umsetzung von dem Support gearbeitet hat. Heiko hat immer mal wieder Leute, die dank der Heiko Incorporated auch die Möglichkeit haben, dann Vollzeit an Heiko zu arbeiten. Das wird vor allen Dingen durch Spenden finanziert. Das, glaube ich, es läuft jetzt auch gerade sowas wie ein Spendenmarathon und liegt, glaube ich, bei $6,000 und man möchte da etwas mehr, glaube ich, als $12,000 oder sowas einsammeln. Und das ermöglicht halt wirklich dann auch einen Entwickler dann mal für ein halbes Jahr oder sowas an den einen Punkt, den er entwickeln möchte dann oder der vielleicht auch als Bounty dann ausgesprochen worden ist, dann zu entwickeln oder der verbesserungswürdig ist zu entwickeln. Beispielsweise hatte man auch vor ein paar Monaten den Webbrowser sehr stark erweitert und verbessert und auch das WebKit als Engine, als Rendering Engine dann dort Geld investiert oder die Hand genommen, Entwickler dafür zu bezahlen, das zu aktualisieren und zu modernisieren. Und somit kam dann halt zum Beispiel der HTML5 Audio- und Videosupport dann auch durch einen Umweg da rein. Das Media Kit, aber auch andere Bereiche von Heiko werden dann halt eben konstant verbessert. Und das ist halt eben eine tolle Entwicklung, dass da immer noch Leute auch bereit dafür sind, Geld zu bezahlen, Geld in die Hand zu nehmen, um Entwickler dafür zu bezahlen, ihr lieblingsfreies Projekt dann zu verbessern. Ja, ansonsten, wie sieht es aus? Wie bei fast jedem freien Projekt hostet natürlich Heiko auch ihren Code auf Git. Die haben, glaube ich, kein GitHub, sondern die haben einen eigenen Git-Server aufgesetzt, wo man dann den Code bekommt und man sieht dann auch jeden Tag, wie neuer Code einfließt. Und das sind dann auch manchmal viele Veränderungen, die dort reinfließen. Jeden Tag werden dann auch die Daily Builds gemacht von Heiko, dann kann man die Veränderungen direkt ausprobieren. Das heißt, ihr seht dann vielleicht, sollte man vielleicht auch auf der Webseite, sieht man, glaube ich, die letzten 10 Commits und auch die letzten 10 Bugs, die gefixt worden sind. Und wenn dann zum Beispiel ein Support für eine bestimmte Grafikkarte eingebaut worden ist, dann muss man nur einen Tag später die Daily Build runterladen und hat dann zum Beispiel Grafikkarten-Support für eben diese eine Grafikkarte. Und ja, das sind eben auch diese Builds, die man sich herunterladen sollte, habe ich ja bereits erwähnt, wenn man den aktuellen Stand von Heiko sehen möchte. Wer Heiko unterstützen möchte, kann dann natürlich auch spenden. Ich habe ja diesen Spendenaufruf angesprochen. Oben rechts gibt es dann einen Spendenknopf. Da kann man, hat man die Möglichkeit, für das System zu spenden. Und ja, dann gibt es natürlich, was Entwicklung angeht, auch Entwicklertreffen. Alle paar Jahre gibt es dann eine Heiko-Entwicklerkonferenz. Naja, eigentlich ist das keine Heiko-Entwicklerkonferenz, sondern eher eine BOS-Entwicklerkonferenz oder User-Konferenz oder einfach nur Konferenz, nämlich die Begeistert. Und die Begeistert findet halt schon statt seit etlichen Jahren. Also bereits schon bevor Heiko rausgekommen ist, gab es eine Begeistert. Und für BOS-Fans halt gedacht, User und Entwickler konnten sich da treffen. Und die gibt es halt immer noch. Ich glaube, die findet alle paar Jahre statt in Düsseldorf. Immer an der gleichen Location, glaube ich. Und da kann man dann halt immer noch auf YouTube, glaube ich, Videos finden von der letzten Begeistert, die, glaube ich, vom letzten Jahr ist, also von 2015. Ob in diesem Jahr eine stattfindet, weiß ich gar nicht. Müsst ihr mal auf der Webseite von Begeistert nachschauen. Ich werde das natürlich auch verlinken. Da könnt ihr euch Informationen reinholen zu dem Ganzen. Ja, da treffen sich halt, wie gesagt, die BOS-Fans und Entwickler und sprechen über Neuentwicklungen, debuggen da Code und so weiter und so fort. Sprich, läuft zum Beispiel euer WLAN-Chip nicht mit Heiko direkt oder eure Grafikkarte hat irgendwie immer eine falsche Auflösung, wenn ihr diese hochbootet, dann ist das, glaube ich, der richtige Treffpunkt, um mal schnell den Entwickler sich zu schnappen und dann zu sagen, hier, fix mal schnell und dann sitzt er vielleicht da ein paar Stunden dran oder ein paar Minuten im glücklichen Fall und dann funktioniert es bei euch. Und dann habt ihr was fürs Große und Ganze dann auch getan, weil der Code natürlich dann auch upstream einfließt und dann eine Verbesserung ist, die der ganzen Community zur Verfügung steht. Das ist also eine Möglichkeit, wie man halt Leute treffen kann. Da wird natürlich auch über die Zukunft gerade von Heiko diskutiert, über neue Programme oder neue Ideen, die man einfließen lassen möchte. Ein Beispiel zum Beispiel Launch-D, so eine Art System-D für Heiko, könnte vielleicht den einen oder anderen auch interessieren. Da gibt es auch ein kleines Videochen, das man auf YouTube finden kann. Einfach mal nachsuchen. Heiko hat auch bisher ziemlich regelmäßig am Google Summer of Code teilgenommen. Ich glaube, dann gibt es dann noch so Abänderungen, Google Code In oder sowas heißt es. Das ist dann, glaube ich, für Schüler eher gedacht, bis 17 Jahre oder sowas. An dem hat Heiko auch teilgenommen, also hat dort allen auch immer wieder Unterstützung. Liegt vielleicht auch ein bisschen an Jean-Louis Gasset, dem BOS-Vater, würde ich mal fast schon behaupten, der ja auch bei Google sehr, sehr viel zu sagen hat. Ich weiß es nicht, ob es daran liegt. Also es gibt viele Leute bei Google, die damals bei BOS auch gearbeitet haben. Und die haben dann vielleicht auch so ein bisschen einen nostalgischen Blick drauf und wollen das Projekt so ein bisschen unterstützen. Naja, berühmt an einer Entwicklung, die sehr berühmt war, die auch von einer, glaube ich, Universität in den USA entwickelt worden ist, ist das Stack-and-Tile-Support. Den habe ich ja bereits schon erwähnt, was der macht. Und der wurde wirklich als Pilotprojekt für eben Interaktion am Rechner allgemein in Heiko implementiert. Das hat einfach damit zu tun, weil eben Heiko so ein kleines, schlankes Betriebssystem ist, der Code relativ übersichtlich ist und man relativ schnell dort was anpassen konnte, was eben diesen Code angeht. Und man hat das halt eben anhand dieses Heiko-Codes dann gemacht, weil es einfacher ist, als sich ein K-Win zu nehmen oder sich ein GNOME Matter zu nehmen oder irgendwas anderes zu nehmen, was dann mit X kommuniziert und wo das dann halt ultra komplex irgendwie ist. Ich habe ja schon mal über Wayland geredet und wie kompliziert das Ganze dann mit X so ist und weshalb man Wayland braucht. Hat man sich hier bei der Universität einfach für Heiko entschieden, weil das da einfach verständlicher war vom Code her und das dann anzupassen. Und ja, der Support für Stack and Tile kommt halt eben auch daher, dass sich da ein Forschungsprojekt dran gesetzt hat, das ausprobiert hat. Das lief, glaube ich, auch über mehrere Jahre und dann ist es irgendwann mal sogar in Heiko mit eingeflossen. Ja, was kann man noch zur Entwicklung sagen? Es gibt Bemühungen, Heiko auf 64-Bit zu portieren. Momentan ist es 32-Bit, unterstützt aber, glaube ich, PAE, das heißt Physical Address Extension. Das heißt, man kann auch mehr als 4 GB Arbeitsspeicher benutzen mit dem System. Es gibt eine anfängliche ARM-Portierung. Ich weiß jetzt nicht, wie weit das jetzt mit der Entwicklung da aussieht, aber so für Raspberry Pis oder sowas wäre das sicherlich eine gute Idee. Und es gibt viele weitere Entwicklungen für Heiko. Ich weiß nicht, wie das mit der PowerPC-Version aussieht. Da gab es, glaube ich, mal was. Aber ich glaube, davon habe ich jetzt in der letzten Zeit weniger gehört. Deshalb weiß ich nicht, wie das da aussieht. Ganz aktuell gibt es, der Video-Editor wird weiterentwickelt. Dort gibt es zumindest einen Entwickler, der daran arbeitet, den weiterzuentwickeln. Das Media-Kit wird immer noch weiterentwickelt, wird verbessert. Der Webbrowser WebKit wird weiterentwickelt und verbessert. Wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr da reinschauen und auf der Heiko OS Webseite dort einfach mal vorbeischauen. Ja, kommen wir mal so ein bisschen zum Fazit, weil jetzt habe ich wirklich schon über eine Stunde geredet und einige sind vielleicht schon weggenickt. Was ist jetzt Heiko so als Fazit oder als Zusammenfassung? Also insgesamt würde ich mal behaupten, es ist ein kleines, aber sehr, sehr feines und lebendiges Projekt, auch wenn man nicht immer davon was hört und auch wenn sie nicht jedes Jahr oder jede paar Monate ein neues Release oder eine Alpha-Version rausbringen, so sieht es dann doch aus, dass es immer noch ziemlich lebendig ist. Also viele Leute, die sich vielleicht gefragt haben, okay, November 2012, letzte Alpha-Version, lebt das Projekt noch? Ja, es lebt noch. Und wie es lebt. Also so viel Entwicklung, was jetzt in den letzten 3 Jahren stattgefunden hat, mit eben Paketmanagementsystem, was eingeflossen ist, mit dem Webbrowser und den Verbesserungen dort, dem MediaKit und den vielen anderen Verbesserungen und Entwicklungen, die es dort gab, gab es, würde ich mal fast behaupten, in den ganzen Jahren davor nicht. Also es gibt jede Menge Entwicklungen, jede Menge Sachen, die dort vorgehen, eine gute kleine Community, mit der man sich gut unterhalten kann und austauschen kann. Und vielleicht sehen wir sogar dank dieser ganzen Entwicklung in den letzten Jahren dann vielleicht eine erste Beta-Version von Heiko noch Ende diesen Jahres oder vielleicht Anfang nächsten Jahres. Das ist so meine kleine heimliche Hoffnung. Aber es gibt keine Release-Ankündigungen und das war, glaube ich, auch vorher noch nie so. Und deshalb lassen wir uns da etwas überraschen. Wer aber noch ein altes Notebook oder Netbook sein eigen nennt oder einen alten PC oder sowas noch sein eigen nennt, mit dem er sonst irgendwie mit einer lahmen Performance oder des wenigen Speicherplatzes nichts anfangen kann, der sollte sich Heiko mal ausprobieren. Ich glaube, 240, 250 Megabyte ist das Image nur groß. Und wenn man das Ganze dann auspackt, dann vielleicht ein Gigabyte oder sowas maximal, was er an Speicherplatz nur braucht, das geht selbst auf einem ersten Asus IPC ohne Probleme. Und da kann man es eben installieren, ausprobieren. Vielleicht nicht die Vorteile des ganzen Datenbankdateisystems benutzen, wenn man halt nur so wenig Speicherplatz frei hat. dann kann man nicht seine große Bildsammlung oder Musiksammlung draufpacken, aber zumindest ein bisschen mal herumexperimentieren kann man das auf jeden Fall. Und Hardware-Support austesten, ob es funktioniert oder nicht. Wenn es nicht funktioniert, dann will man meckern und sagen, das und das funktioniert nicht. Also Bug-Reporting hilft natürlich auch immer. Oder wenn man Entwickler ist, natürlich auch mal reinschauen, den Quellcode sich anschauen, gucken, was man verbessern kann hier und da und Bugs melden, natürlich vielleicht auch direkt verbessern von Bugs, die gemeldet worden sind. Es gibt ja auf jedem Bug-Tracker so Einstiegs-Bugs, die man eben lösen kann als Anfänger. Und das findet man sicherlich auch auf Haiku. Ja, natürlich läuft das Ganze auch auf modernen Rechnern, sogar so noch schneller als die alten Rechner natürlich. Wobei ich jetzt nicht weiß, wie es mit UEFI-Support aussieht. Im Zweifelsfall einfach BIOS-Legacy-Modus benutzen, falls ihr das habt, immer noch habt, auf jeden Fall da dann benutzen. Man kann parallel Systeme installieren, also es gibt auch eine Möglichkeit, bestehende Betriebssysteme dann wieder in ein Bootmenü einzubinden. Da gibt es also einen eigenen Bootloader, der das unter Haiku auch kann. Wobei, wie gesagt, UEFI-Support weiß ich nicht, ob es funktioniert. Im Zweifelsfall dann ohne UEFI-Support ausprobieren. Da sollte es in jedem Fall funktionieren. So, jetzt habe ich mir den Mund fusselig gequatscht, was Haiku OS angeht. Aber ich hoffe, ich habe euch einen guten Einblick gegeben, einen ausführlichen Einblick gegeben in das Haiku OS-System. Es gibt eine Vielzahl von weiteren Sachen, die man sich anschauen kann zu dem ganzen Betriebssystem auf der Webseite selber. Und ich möchte auch noch verlinken und nicht vergessen, es gibt einen wunderbaren Vortrag von Haiku auf Deutsch vom letzten Jahr, Ende letzten Jahres. Und der fasst im Grunde genommen das, was ich hier gequatscht habe, ja, etwas weniger mit Geschichte und so weiter verbunden. Aber er fasst im Grunde genommen das Haiku-System auf seinem aktuellen Stand sehr, sehr ausführlich aus Benutzersicht, aus Entwicklersicht. Und das ist sicherlich ein sehr guter Vortrag, der auch auf Deutsch gehalten worden ist. Und deshalb werde ich ihn auf jeden Fall auch verlinken. So, jetzt genug zu Haiku OS. Und ich glaube, es gibt noch den einen oder anderen Tooltip. Ansonsten noch etwas Musik. Und wir hören uns dann wahrscheinlich in der nächsten Radio Tux-Folge wieder. Und ja, das war's für meinen kleinen Beitrag zu Haiku OS. Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2016. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt durch Manitou.